Auf jeden Fall war es jetzt so, es geht los und dann am Start halt so ganz normal, hast du noch ein bisschen witzig gemacht und alles, Walter steht innen halt und dann auf einmal geht es halt los, dann kommt seine Hand raus, er zählt runter. 3, 2, 1, also hast du gewusst, er ist voll im Modus drin, der kippt schon wieder alles. Dann ist halt er los, ich mit dem Audi hinterher, dann die erste Kehre halt rum, dann so beide wirklich so parallel rausgeschwungen hintereinander im Driften. Dann kommt so eine Dreierkurve, also die wusste dann schon so im dritten Gang, er immer noch quer, ich auch so hinterher. Also ich habe ja immer weiter moderiert, inzwischen kann ich das ja während dem Ganzen, dass ich mir immer eins erzähle und wie geil das ist. Und, oh, und wenn jetzt er einen ausfliegt oder so, ich fahre glaube ich durchs Auto durch und Wahnsinn und was da alles ist, und dann fahrst du da oben durchs Ziel durch, ja, der hat dann gewonnen und alles toll. Dann stehe ich schon dort, wir haben es alles gecheckt und sage, ja, ich habe das gesagt, den Ton und alles, was es ist. Dann kommt der Tonmann halt beim Walter und so, sagt der Walter, was möchtest du machen? Er einen Ton, ich habe gar nichts gesagt.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Carsten Arndt und diese Folge ist eine Premiere, denn ich habe das erste Mal einen Live-Podcast machen dürfen. Das Porsche Zentrum Niederbayern in Plattling. Das war so mutig, mich zusammen mit meinem Gast Niki Schelle auf eine Bühne zu setzen. Und der Druck, der war ganz schön groß, denn die Gäste haben dankenswerterweise nicht ganz wenig Eintritt zahlen müssen dürfen. Allerdings nicht für Niki Schelle oder mich. Das Geld ist nämlich zu 100% an Future for Children gegangen, was mich ganz besonders gefreut hat und was wir sehr gerne gemacht haben. 6.000 Euro sind da zusammengekommen, die komplett bedürftigen Kindern zugute gekommen sind. So, nun zu meinem Gast, Niki Schelle, der schnelle Schelle. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für Autos interessiert, hat ihn in den vergangenen 15 Jahren das eine oder andere Mal in Grip, das Motormagazin, durch sein Wohnzimmer driften sehen. Zusammen mit Matthias Malmedy bildet er ja die Speerspitze der Erfolgsshow. In dieser Folge reden wir über seine Vergangenheit als Rallyefahrer, Ausflüge auf die Rundstrecke, wie die Dreharbeiten bei Grip so ablaufen und was die wildesten Autos sind, die er jemals fahren durfte. Ich habe bei der Aufnahme viel Spaß gehabt. Ich hoffe, das hört man und es geht euch in den kommenden 90 Minuten auch so. Und hier ist er jetzt für euch, mein heutiger Gast, Niki Schelle.
Niki, schön, dass du da bist. Hocken wir uns hier hin, oder?
Jo, ja, ich bin happy, dass ich wieder mal da bin. War ja schon ein paar Mal in Plattling, aber das ist schon Jahrhunderte her.
Ja, na gut. Also es ist ja heute eine Reise in deine Vergangenheit. Und du hast ja heute schon deine eigene Reise in die Vergangenheit unternommen. Also wir haben heute Vormittag telefoniert, als wir hierher gefahren sind. Dann habe ich gesagt, du, wollen wir uns vielleicht vorher noch mal treffen? Und da hast du gesagt, ja, ja, können wir schon machen. Ich fahre erst noch eine Runde mit dem Fahrrad. Und da bin ich von meinen Maßstäben ausgegangen und gesagt, dann treffen wir uns halt 10 Minuten später. Nein, du bist 3 Stunden mit dem Rennrad unterwegs gewesen. Genau. Und zwar hier in der Gegend, wo du schon als Rallyefahrer unterwegs warst, oder?
Genau.
Was sind da für Gefühle hochgekommen?
Ja, es ist also schon für mich, ich weiß ja, 3-Städte-Rallye war da in der Gegend. Also es waren viele Rallyes hier in der Gegend, wo ich auch war. Und ich habe mir einfach eine Route Augemalpi rausgesucht und bin zufälligerweise eben an der Sandbahn in Plattling vorbeigekommen. Das war schon, also damals wirklich toll. Und jetzt ist schon ein bisschen krass, was man sieht, was da draus geworden ist. Scheint also nichts mehr irgendwie motorsportlich groß zu sein. Also wenn ich früher überlege, 3-Städte-Rallye mit den Autos, das war schon ein Highlight, hier das Ganze zu machen. Und es war eine absolut tolle Nummer. Dann bin ich ja weiter geradelt. Also ich bin mir sicher, irgendeine Wertungsprüfung wird da auch schon mal gewesen sein. Also es ist einfach immer wieder schön herzukommen und mir macht es einfach immer wieder Spaß hier.
Hast du die Strecke gefunden, auch ohne, dass dir jemand den Weg vorgesagt hat?
Ja. Genau, das war ja eben ohne Beifahrer unterwegs. Also ist nicht ganz so einfach, aber ich habe eine Dame im Handy drin, die erklärt mir dann, wo es hingeht und dann klappt das schon.
Okay, wir müssen mal ein bisschen früher anfangen. Wie ist deine Leidenschaft überhaupt fürs Auto geweckt worden? Also einmal ist es natürlich die Gegend, glaube ich, aber ist das von deinen Eltern aus übergesprungen?
Wir haben also eine Autowerkstatt gehabt, aber die war also jetzt nicht für Rallye hergerichtet oder so. Meine Eltern haben das also ganz normal betrieben und so das übertriebene Schnellfahren war dann eigentlich nicht. Wir waren beim Motorsportclub mit dabei und da bin ich dann öfters unterwegs gewesen, habe zugeschaut und ja, wie sie an meinen Haaren schon seht, ist es ja doch schon eine Zeit lang her. Also da waren halt noch sehr viele Rallyes und da waren halt die Autos noch relativ normal und da war das halt absolut interessant zum Zuschauen. Und man hat Bekannte gehabt, man hat da mitgeholfen. Das waren ja, sagen wir mal, Opel Kadett C oder sowas. Also da waren noch Autos, wo jeder dran schrauben hat können oder jeder mithelfen. Und da warst du dann mit dabei. Also da ist bei mir sofort der Funke übergesprungen. Und durch das habe ich dann natürlich probiert, irgendwann halt da mal als Beifahrer mitzumachen. Weil es ist ja nicht wie jetzt, dass man schon mit 17 Auto fahren kann oder wie jetzt bei verschiedenen Weltmeisterschaftsfahrern. die können mit 14 schon eine Rallye fahren in Estland oder sowas. Also das hat es bei mir eigentlich gar nicht gegeben. Ich habe warten müssen bis 18 an der Führerschein. Und dann hat es geheißen, okay, jetzt sitze ich links und jetzt gebe ich mir Gas.
Nichtsdestotrotz hast du ja schon viel früher jemanden gefunden, der dir vertraut hat, dass du zumindest lesen kannst. Du hast ja schon mega früh als Beifahrer im Rallye-Auto gesessen.
Ja, schon. Also es ist eben als Nullfahrzeug mit 12 schon gewesen und dann war es mit 14 dann erlaubt. Und dann habe ich eben halt über die Beifahrersache, damit ich eben kapiere, die verschiedenen bin mit verschiedenen Personen mitgefahren, dass ich die unterschiedlichen Aufschriebssysteme halt, dann habe ich mir das Beste rauspicken können, wo du denkst, das ist ein Riesenschmarrn, was der schreibt und der macht's besser und dann würfel ich mir das zusammen, wie sie am besten will und habe das Ganze dann auch gemacht und habe dann eben sogar als Highlight mit 20 bin ich dann einen Weltmeisterschaftslauf auch als Beifahrer gefahren. Also das wollte ich dann auch einfach mal haben, dass man das auch erlebt, weil es geht ja darum, ich kann dem Beifahrer, wenn jetzt ich mein Aufschriebssystem mache, wo die Kurven drin stehen, das kann man ja natürlich, also eine links 5 ist jetzt eine schnellere Kurve, aber man kann das ja beschreiben, macht zu, also sie wird enger bei dem Baum oder was auch immer, aber das muss der Beifahrer vorlesen können und ich muss ja auch erst aufnehmen können und deswegen ist das Wichtige eben halt, mal das auf der Beifahrerseite zu sehen, was denn möglich ist und was nicht und ich habe aus der Zeit eigentlich gut gelernt und habe da schon ein relativ gutes Aufschriebssystem, glaube ich, gehabt.
Wie groovt man sich mit dem Fahrer aufeinander ein? Wo übt man denn überhaupt das Fahren? Man fängt ja nicht gleich bei Rallyes an.
Ja, das mit dem Fahren, also ich sehe, es sind nicht recht viele jüngere Leute hier, dann können wir da ein bisschen reden. Also es ist ja nicht so einfach, hier irgendwie im normalen Straßenverkehr quer zum Fahren oder durch die Gegend driften. Also das habe ich, weiß Gott, nicht gemacht. Also ich habe dann schon gewartet, bis abends um 11 war. Aber es hat damals eben kein Handy nicht gegeben. Und du warst halt mit der Freundin so beieinander, hast so ein bisschen die Hände gestreichelt und dann habe ich gesagt, jetzt ist 11, ich drehe noch eine Runde in der und der Gegend und sollte ich bis 2 nicht da sein, schaust vielleicht doch mal irgendwo oder so. Also jetzt nicht, dass mir was passiert ist, aber die Autos waren ja auch nicht so zuverlässig. Also, es ging halt nicht irgendwie mit Handy oder was zu machen. Aber toi, 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 es ging alles gut, es war nichts. Also da kann man ja schon aufs Licht schauen, ob jemand entgegenkommt. Und wenn dann ein Bauer gekommen ist, dem, wo das nicht so toll gefunden hat, weil er gesagt hat, hey Schelle, du lernst das eh nicht, fahr mal woanders hin, dann hat man das natürlich auch gemacht. Also das war jetzt nicht, dass das da irgendwie groß. Und das Auto natürlich, jetzt ist es ja bei vielen Autos, dass sie auch recht laut sind. Inzwischen wird es auch leiser. Aber damals mit normalem Auspuff, also dann ist das auch nicht so ekelhaft gewesen für die Leute rundherum.
Wo du gerade sagst, normaler Auspuff, das war ja eigentlich für also unsere Verhältnisse heute auch ein sehr normales Auto, mit dem du Rallye fahren gelernt hast und mit dem du nachher auch Rallyes gefahren bist. Vielleicht erzählst du mal, was das war.
Ja, es ging also los, es war jetzt relativ hier in der Nähe, also meine allererste Rallye, glaube ich, war sogar in Deckendorf, wo ich selber gefahren bin. Das war ein Kadett D. Ich wollte natürlich immer Heckantrieb und driften, aber mir wurde einfach gesagt, die Zukunft wird der Frontantrieb sein. Das präzise Fahren lernst du eben mehr mit dem Frontantrieb. Und dass du sauber fahrst mit dem Querfahren, ja, das ist alles toll. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass ich irgendwann mal bei Grip arbeiten werde. Also deswegen haben wir das so mal ein bisschen rauslassen. Deswegen habe ich mich jetzt, ganz ehrlich, jetzt ein bisschen meine Probleme beim Rallyefahren, weil ich oft immer ein bisschen zu quer fahre. Also ich denke einfach schon, die Kurve, du musst so einlenken, dass er quer kommt. Und die Zeit sagt einfach, scheiße, du musst normal fahren. Also das habe ich damals eben schon eher so für die Uhr gefahren, dass ich eben präziser fahre und das alles. Und habe einen Kadett D mit 60 PS gehabt. Das ist natürlich so, wenn du jetzt sagst zu deinen Freunden, ich fahre das Rallye-Fahren an, dann schauen die das Auto, okay, wo Streifen sind drauf, aber so richtig geil ist das jetzt nicht. Dann nimmst du den mit. Ja, da geht ja meiner besser, der hat 90 PS und du fährst mit 60, was soll das? Ist natürlich schon, aber je langsamer das Auto, umso mehr musst du mit Schwung fahren und es ist natürlich so, wenn du ja so einlenkst, dann musst du ja schon einen Gang runterschalten, also von dem her hast du ja immer ganz sauber fahren müssen. Und es war dann eben Tiefenbach unten, das ist ja da bei Passau in der Nähe, da bin ich eine Rallye gefahren, das war ich glaube noch nicht einmal meine 10. Das war eine Eis- und Schneerallye. Und da sind ja damals schon Lancia Delta Integrale mitgefahren mit Allrad. Und ich bin mit meinem 60 PS Raketending angekommen und so. Und dann war es halt spiegelglatt. Und dann bin ich Vierter von 149 Teilnehmern geworden. Also Vierter von alle.
Vierter gegen die Allradler.
Also das alles. Also es war, bis die Preisverleihung war, habe ich den Pokal schon immer in die Hand nicht mehr kennen. Also das war eine Party hoch 10. Also das war mega, mega geil. Also das ist ein unglaubliches Ding. Ich habe mich dann aber auch beworben und dann hat es auch Sichtungen gegeben. Und ich bin da nicht genommen worden. Ich habe mir gedacht, wie gut es geht. Also 5 andere haben es gefunden, ich bin der Vierter geworden. Also von denen 3 vor mir war keiner jünger oder so. Also es hat da sehr viel Politik auch mitgespielt. War halt leider nicht so, aber es ist halt durch das, also habe ich trotzdem noch länger an meiner Nase gezogen. Es muss besser werden, du musst noch besser werden, es muss einfach weitergehen. Und so hat man natürlich versucht, was immer geht.
Wo du gerade sagst, die Sichtung, die hast du nicht bestanden sozusagen. Es war eine ADAC-Sichtung, glaube ich.
Ich habe jetzt nichts gesagt.
Ja. Nein, weißt du, welcher Rallye-Club hier tätig ist. Nee, aber woran glaubst du, lag das im Nachhinein? Also ich meine, ein Walter Röhrl war ja auch immer unbequem und hat immer gesagt und getan, was er wollte und hat seinen eigenen Sturkopf gehabt. Und ich gehe davon aus, dass du auch mit einer ähnlichen Art unterwegs warst. Und warst du denn so unbequem oder warst du...
Ja, ich glaube, dass das schon ein bisschen so... der Ralf Manger sieht es doch, mein Outfit war nicht so toll damals, gell? Also das war schon. Also ich war mir sicher, wenn ein Sponsor kommt, der wo das alles zahlt, dann schneide ich mir auch die Haare und richte mich sauber her. Aber dass der natürlich nicht kommt, wenn ich so scheiße ausschaue, das habe ich damals noch nicht kapiert. Und deswegen, ja, es war halt schon so. Also es war fahrerisch, war das schon sehr gut, was ich gemacht habe. Aber es hat jetzt so irgendwie nicht so ins Konzept passt. Und irgendwie haben die Leute auch geglaubt, okay, der hört eh bald auf, der macht doch nicht weiter. Aber für mich war das halt immer wieder ein Ansporn. Also für mich war es immer wieder ein Ansporn und so einfach, okay, ich hab's jetzt nicht packt, dann fahrst du heim. Dann denkst du halt, ja, du bist zu blöd für das Ganze. Du bist nicht gut genug, das kann nicht sein. Und dann auf einmal so, nach 50 Kilometern hast du gedacht, naja, vielleicht. Und nach 100 habe ich gewusst, die nicht Sorge ist. Und das ist halt das eigentlich halt, man muss ja immer seine Motivation finden. Und ich habe es halt aus der anderen Art immer rausgeholt, die Motivation, und habe immer weitergemacht. Nächstes Jahr bin ich wieder gefahren und dann haben sie wieder nicht genommen und dann haben sie noch mehr nicht genommen. Und dann, ja, dann hast du halt eigentlich gedacht, das wird jetzt nichts. Und dann wollte ich schon Teile vom Auto verkaufen. Dann hat aber ein guter Bekannter, der hat es extra nicht gekauft, weil er gesagt hat, na, du fahrst weiter, weil du kannst das. Und durch das habe ich mir halt immer weiterkämpft und dann ging es halt irgendwann mal besser.
Also mit einem beschissenen Haarschnitt, keinen Sponsor gefunden. Wenn jemand in die alte Schule gehört, dann du.
Das ja, genau. Vielleicht bringt es jetzt noch mal was. Jetzt schaue ich gar nicht so
schlecht aus. Rebell genug warst du auf jeden Fall. Hattest du irgendwelche Vorbilder damals schon?
Ja gut, Vorbild schlechthin hier bei uns in Bayern, muss man ganz ehrlich sagen, ist und bleibt der Walter Röhrl. Wenn er bloß auf einer Rallye war oder wenn man das halt zugeschaut hat, also den hast du ganz anders, also ich selber ganz anders da angeschaut. Wenn der gefahren ist, du hast ja ganz genau geschaut, ah, wo fährt der die Kurven hoch, wie macht er das oder so, dass du das da daheim schon umsetzen kannst, wie der das alles fährt. Oder es ist ja jetzt nicht so, dass du dein Handy rausgezogen hast und irgendein YouTube-Video rausgeholt hast. Wenn endlich mal Rallye im Fernsehen gekommen ist, dann war das ein Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob ihr es ja wisst oder gehabt habt. Bei uns war in Österreich Sport am Montag. Wenn Rallye Weltmeisterschaftslauf war, hat man Sport am Montag in Österreich hochgeschaut, weil da 20 Minuten gekommen sind. Und bei uns ist das eigentlich relativ totgeschwiegen worden, bis dann eben der Walter halt eigentlich die Erfolge eingefahren hat, bis dann überhaupt mal was gekommen ist. Aber das war jetzt auch nicht so umfangreich und ich denke vom Bildmaterial auch nicht ganz so toll, wie es einfach da in Österreich war. Und das hast du ja neidzogen, also ich mir. Und dann eben halt einmal, geschweige denn, ihn einmal anzusprechen oder anzutreffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit und deswegen hat man eigentlich immer nur, er ist da gewesen und er hat kurz einmal hergeschaut, aber das war dem wurscht, was ich gemacht habe. Glaube ich jetzt einmal.
Hin und wieder durftest du ja jetzt in der Vergangenheit mit ihm sprechen, kommen wir da ja auch noch drauf. Okay. Hast du dir bei Walter auch was abgucken können? Also du sagtest jetzt gerade die saubere Linie, dafür war er ja eigentlich, also er war ja der eigentlich diese saubere Linie in den Rallye-Sport gebracht hat. Hast du das damals schon so wahrgenommen, dass er da irgendwas anders macht als zum Beispiel die Schweden, die alles querfahren und vorher noch ein Bier trinken?
Das Bier hast deswegen, du behalten. Ne? Deswegen querfahren habe ich schon angeschaut. Also ja. Es war ja so, durch den Frontantrieb hast du jetzt gar nicht so übertrieben fahren können. Du hast ja schauen müssen, dass das Auto relativ gerade steht. Also das ist ja das, wo das Denken vom Frontantrieb hingeht, weil es bringt ja nichts nach der Kurve dann nochmal mit dem groß gegenlenken. Also du hast ja vor der Kurve ein bisschen querfahren müssen, dass er beim Ausgang schon gerade steht. Und das ist ja das, was eigentlich halt schnell macht. Wenn man das jetzt anschaut, jetzt hat eben, also jetzt lassen wir mal den derzeitigen Rallye-Leader, den Rovampere weg, aber jetzt ein Ogier oder ein Loeb, die sind alle mit so Frontantriebautos groß geworden und durch die haben die eben halt eine andere Linie, die sind jetzt Dinger schon viel sauberer gefahren, präziser, um den ganzen Schwung mitzunehmen, um dass das gerade weitergeht. Und das, glaube ich, war eine gute Schule.
Was, glaube ich, auch eine gute Schule war, gerade was das technische Verständnis anbelangt, ist, dass du natürlich eine Kfz-Lehre gemacht hast, eine Meisterlehre und auch das Auto selber vorbereitet hast immer, oder?
Ja, ich habe das Auto vorbereitet und auch nachbereitet, wenn es wieder kaputt war, weil irgendeiner wieder abgefahren ist. Also es ist dann schon, also in der Sturm- und Drangzeit, das ist ja dann, da wird man einmal Vierter von alle, dann denkst du, ich bin unsterblich, es geht alles. Ja, das ist halt nicht gegangen. Dann relativ schnell ist halt dann schon mal ein Graben gekommen und dann hat es halt nicht so passt. Aber durch das war es dann das Positive für meine Eltern. Ich habe dann erlernt, wie man Autos auch repariert und das Ganze auf günstigen Weg ist dann auch den Kunden natürlich entgegengekommen, weil meine Weiterbildung ich mir ja selber bezahlt habe. Es ist dann einmal der Punkt gekommen, wo du halt gedacht hast, okay, jetzt muss ich doch irgendwann einmal wieder ein bisschen normaler fahren oder langsamer, dass das nicht immer passiert. Also es ist nicht, dass jetzt sich jede Rallye das Auto zusammengefahren habe, sowas nicht, aber man hat dann immer wieder gedacht, ja, vielleicht geht noch ein kleiner Ticken oder so. Und dann hast du durch das eigentlich relativ viel gelernt und dann war mal das war dann der Punkt so, ich bin mit den Autos gefahren und da der Erfolg ja immer ein bisschen da war, ich war jetzt nicht so langsam, habe mir die Autos auch verkaufen können, dann habe ich schon wieder ein neues Projekt, wieder ein Unfallfahrzeug gekauft, das wieder hergerichtet, wieder ein paar Rallyes gefahren, wieder verkauft und über das habe ich mir das Ganze eben finanzieren können, dass das Ganze relativ finanziell ein Ausgang ist. Und da war natürlich auch der Vater dann happy, der hat dann auch gesagt, okay, wir kaufen jetzt eine Richtbank, weil vielleicht lernt er das dann auch, dann habe ich krassere Unfallautos gekauft, um die dann herzurichten. Also es war für den Betrieb eigentlich nicht schlecht. Aber ich kann jetzt auch sagen, also wenn es mir gröber angeht, könnte ich es wieder selber richten, aber ich fahre jetzt schon einen Ticken langsamer, dass das nicht mehr passiert.
Jetzt hast du ja auch Kinder, die kosten ja immer Zeit, ne? Genau. Und was man schon mal sagen kann, du hast deine Tochter als Beifahrerin, ich glaube, da fährt man noch mal langsamer, oder? Oder zumindest deine Frau wird sagen, fahr nicht so schnell.
Ja, also es fahren beide ja schon, mit der Frau bin ich immer gefahren, also zweimal war ich mit meiner Frau unterwegs, hat man gedacht, man macht das auch miteinander, dass das halt wirklich so klappt, aber es ist ein bisschen schwierig, also da ich ja jetzt nicht zu langsam fahre und meine Fahrzeuge inzwischen auch schneller sind, ist es für jemanden, der wo anfängt, natürlich bei einem schnellen Fahrzeug und einem zügigeren Fahrer schwieriger natürlich diese Einschätzung, wann man vorlesen muss, halt zum Schaffen und man muss ja schneller vorlesen. Und das war dann eben bei der Frau halt auch so, dann hat gesagt, ja, und dann während sie halt ein bisschen, du merkst, sie hinkt von den Kurven hinterher, ich weiß jetzt gerade nicht, wo es nach der Kuppe weitergeht, dann hat gesagt, weiter! Weil du kannst jetzt nicht, bitte, schneller. Dann sind wir ja noch 5 Kurven später und dann sagst du, weiter! Und dann,
ja. Uns ist der Streit da, ne?
Genau, und dann sind wir dann heimgefahren, haben wir die Hand drüber gelegt, dann ist die Hand wieder zurückgekommen, dann ist noch mehr. Dann haben wir gesagt, wir müssen was ändern, dann haben wir gesagt, okay, das mit dem Fahren lassen wir. Das ist nichts, sie ist jetzt gerne mit dabei, schaut sie die Sache von außen noch, passt es. Jetzt habe ich meine Tochter hin und wieder dabei und da ist so, durch das, dass ich ja jetzt also mit dem Super 1600 fahre, das ist schon ein relativ zügiges Auto, zum Lernen für den Anfang relativ schwer ist. Man bemüht sich, dass man das miteinander hinbringen. Es klappt öfters mal oder es funktioniert eigentlich schon recht gut, aber es ist jetzt so eine große internationale Rallye oder so wie jetzt in Österreich zum Fahren, ist ein bisschen zu viel noch und das will jetzt nicht, dass da irgendwie dann auch die große Streiterei. Sie hat volle Motivation, das freut mich, das ist ja eben drin zum Sitzen und zum Wissen, dass der Beifahrer auch alles gibt für das Ganze, ist halt toll, aber wenn dann das eben halt auch dann so schneller und weiter und dass das nicht so richtig funktioniert, dann glaube ich, macht sie ihr keinen Spaß und dann verliert sie den Spaß an dem Ganzen und das möchte ich auf jeden Fall nicht.
Also, du könntest übrigens locker Gruppe B lesen. Deine Frau hat mir gerade gesagt, hat noch geschrieben, red nicht wieder so schnell. 90 Minuten sind angekündigt. Wenn wir in 30 Minuten fertig sind, dann haben wir aber trotzdem alle Infos vermittelt, glaube ich.
Genau. Also, der eine oder andere kennt mich ja eben da von Grip auch. Ihr merkt es ja, wenn ich etwas schneller rede, dann ist sehr viel Emotion dabei. Dann ist es so wie ohne groß überlegen, sondern dann kommt es aus mir raus, was einfach halt ist. Also, es wird nicht gelogen oder sowas. Auch. Wenn ihr etwas schneller redet, dann wisst ihr einfach, das alles war gut. So und passt alles.
Redest über deine Leidenschaft. Das sollte man meine Gäste machen. Genau,
wir müssen zwischendurch aber was trinken.
Also, tu dir keinen Zwang an. Gerade aktuell läuft hier die Olympia-Rallye, du musst den Tankdeckel aufdrehen. Hat Walter ihn unterschrieben? Nein. Gerade läuft hier die Olympia-Rallye, einmal quer durch Deutschland und die macht übrigens übermorgen mittags hier auch Halt, bevor sie in der Motorworld in München endet. Vielen Dank. Nett. Bitte, bitte. Was dich auch mit Walter eint, der ja da auch alle möglichen Autos seiner Vergangenheit fährt und auch bei der Olympia-Rallye ja seine Karriere begonnen hat, ist die Tatsache, dass bei dir mal Resultate gestrichen wurden, weil man gesagt hat, der kann nicht so schnell sein mit seinen 60 PS, oder?
Ja, das war wieder eine andere Story. Also ich bin diese nationalen Veranstaltungen, das war alles toll. Man hat sich Ehre eingefahren, halt so in der Gegend hat man gewusst, der Schelle, ja, der fährt jetzt gar nicht so schlecht. Aber es bringt dich nicht weiter. Du wirst nie hinter einem großen Sponsor kommen, dass das irgendwie funktioniert. Und dann habe ich eigentlich darauf gesagt, okay, ich muss was anderes machen. So ein Cup, wo alle die gleichen Autos haben, das ist das Optimale. Zu dem Zeitpunkt hat es von Fiat einen Cinquecento Cup gegeben. Ist jetzt natürlich auch wieder nicht Highlight, aber von 60 PS waren es ja dann schon immer in 70. Also es hat sich was bewegt, wobei ich zwischendrin schon mal andere Fahrzeuge gefahren bin, also stärkere. Aber da geht es jetzt auch darum, es geht wieder um das präzise Fahren als. Ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich den Cup nicht gewinne, wo alle das gleiche Auto fahren, dann habe ich es einfach wirklich nicht drauf, dann hör mal auf. Weil man hat einiges kaputt gemacht und es kostet trotzdem immer wieder Geld. Ich habe gedacht, lass mal so bleiben. Aber in der Saison hat es ein Preisgeld gegeben und durch das habe ich dann die ganzen Einsätze, wenn es ein bisschen läuft, auch zahlen können. Und ich bin dann erstes Jahr dann auch deutscher Meister geworden und habe dann die Qualifikation im Rallye Monte Carlo als Werksfahrer vom Fiat bekommen. Also ich habe dann die Rallye Monte Carlo im Jahr 94 als offizieller Fiat-Fahrer fahren dürfen, was dann schon ein Highlight war, selbst wenn es auch nur ein Cinquecento war, aber es war das komplette Werksteam, was vorher die Lancias gemacht hat. Also die ganzen Leute sind eins zu eins dahin gekommen. Es war dann ich als deutscher Meister, der italienische Meister, der zweite von der italienischen Meisterschaft, der französische Meister. Also es war alles, was irgendwie Rang und Namen gehabt hat im Cinquecento-Fahren in ganz Europa, war da vor Ort. Und wir sind die erste, war auf dem Weg zur ersten WP gewesen, zur Wertungsprüfung. Dann ist der Bremskraftverstärker kaputt gegangen. Und das bei dem kleinen Scheißhaus ist das echt sehr blöd. Also bei normalen Rallye-Autos oder bei normalen Rennautos fährt man ohne dem, aber da der Bremszylinder so klein ist, also weil das Auto ja nichts groß bremsen muss normal, wenn man jetzt nicht so schnell fährt, ist es halt so, dass das sehr schlecht war. Und dann habe ich natürlich so einen Hals gehabt. Dann sind wir die erste Prüfung gefahren. Ich habe 4 Konkurrenten vor mir noch überholt, also während dem ganzen Fahren. Und dann sind wir durchs Ziel gekommen und dann hat es eben geheißen, naja, die Zeit kann nicht richtig sein. Also da haben sie anscheinend irgendjemanden, den wo ich überholt habe, die Zeit falsch berechnet. Kann nicht sein. Gut, zweite WP haben sie dann wieder so durcheinander. Dann haben sie gesehen, der fährt immer eine Minute schneller als der Französische oder die ganzen Meister. Ich bin einfach um Welten schneller als wie die ganzen. Dann hat das Ganze eigentlich relativ gut gepasst. Fiat-Chef, also war er da, Pianta und wie sie alle geheißen haben, die sind halt dann mit dem Handschlag auf dich zukommen. Denkst du halt, das ist natürlich schon mega. Und am ersten Abend haben sie dann bei meinem Auto eben den Bremskraftverstärker reparieren müssen, was am nächsten Tag ja gezeigt hat, ich kann wieder schneller fahren, also noch schneller. Aber sie haben das Getriebe nicht wechseln können und das hat das kleine Auto halt nicht ausgehalten. Und dann sind wir leider am nächsten Tag dann ausgefallen.
Okay. Zählen bei so Rallyes auch so Halbresultate oder zählt immer das Endergebnis? Das ist immer das Problem, oder?
Ja, es hat schon ein bisschen was geholfen, also so medial das Ganze, um halt weiterzumachen, aber ja, es ist halt schade, also weil die anderen nehmen das Resultat halt mit. Natürlich ist ein bisschen was geschrieben worden in die Zeitung, dass der Schelle das nicht schlecht gemacht hat, aber ja, die Eingangstür zum Rally Heaven war es halt noch nicht.
Das Auto hat er auch wieder nicht heil gelassen.
Ja.
Das ist immer das. Aber wie ist das auf einmal in so einem Werksteam untergebracht zu werden? Weil ich meine, Fiat, die haben den Weltmeister mit Walter ja mal gestellt, mit 131 und dann fährst du das Ding. Wie ist das?
Das ist natürlich eine witzige Nummer. Also, weil ich denke mal, Walter Röhrl ist also mit dem Lancia dann noch gefahren. Also, was war das? 83. Und da hat er ja dann die Streifen, also Deutsche, so drauf gehabt. Und wo ich dann halt 94 gefahren bin, haben sie es in Belgisch, also so aufgestellt, die Deutschen. Also komplett, also ich habe dann auch nicht gewusst, wo ich jetzt halt eigentlich bin oder was so ist. Und am Anfang bist du halt als Deutscher so belächelt worden, weil der italienische Meister und das sind eigentlich die Richtigen und was so ist. Aber nach der dritten Wertungsprüfung, wo ich die ganzen Zeiten gesehen habe, ist die Pasta halt dann mit der Soße gemacht worden, wie es ich möchte. Und das ist so einer, du bist ja im Schnee umeinander tapft und wolltest jetzt so ins Auto rein, dann habe ich mir so einen Lumpen mal geholt, wollte ihn abwischen und so, no. Und dann ist da einer da gestanden, der, wo mir immer meine Schuhe geputzt hat. Auf einmal warst du der Hero, hey, das ist echt, da hockst du schon drinnen und denkst, jetzt muss ich erst richtig Gas geben. Also das ist schon Motivation, sowas halt. Und dann hast du schon wieder gesagt, du, und abends werde ich das noch gern, ja, mach mal. Also das war schon geil.
Klingt gut, Walter schwärmt auch noch davon. Ja, ne? Das ist ja die schönste Zeit seines Lebens gewesen. Und das klingt so, also als wenn man da ein bisschen umgarnt wird, dann kann man euch Rallyefahrer schon schnell für sich gewinnen.
Wo wir gerade bei Walter Röhrl sind, möchte ich etwas Werbung in eigener Sache machen, denn der Meister ist ja dieses Jahr 75 Jahre alt geworden und zu diesem Anlass habe ich ein 8-teiliges Podcast-Special über diese einmalige Bilderbuchkarriere gemacht und auf das ich gerne hinweisen möchte. Und dann durfte ich noch an einem Buch mitwirken, das ich zusammen mit Christian Geisdörfer geschrieben habe. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende heißt es und das gibt's im Buchhandel oder bei mir im Shop auf meiner Webseite alteschule.tv. Dort findet ihr auch den Podcast bzw. die ganze Serie auf einer extra Sonderseite zu Walter Röhrl. Und wenn ihr schon dabei seid, dann gibt's dort auch Tassen, Aufkleber und T-Shirts der alten Schule. Vielleicht ja ein Tipp zu Weihnachten. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt rede ich hier weiter mit Niki Schelle.
Ja, was kam dann? Also ich meine, du bist da, du hast diese Streichresultate, aber ich meine, spätestens die Fiat-Leute müssen noch gemerkt haben, mit denen können wir mehr machen.
Das haben wir schon ein bisschen entgegengekommen. Ich habe mir dann eben gedacht, ich fahre dann in Italien. Die italienische Meisterschaft, denn da gibt es umgerechnet 220.000 Mark zum Gewinner für den Sieger der Cinquecento-Trofeo.
220.000 Mark?
Also nur als Sportförderung. Das war jetzt nicht für Frau und Kinder, also das war nur fürs Fahren halt. Und dann haben wir gedacht, das holen wir uns. Erste Rallye da hingefahren, italienischen Beifahrer gehabt. Und dann waren da 70 Teilnehmer oder was da waren. Und nach der zweiten WP war der Schelle als Nummer 1 oben gestanden. Was dann schon nicht schlecht war. Aber dann in der vorletzten Prüfung bin ich dann doch an einem Baum gerutscht. Und das war dann nicht so toll. Kann auch mir vorkommen, ist mir eigentlich selten passiert. Aber es ist dann weitergegangen. Nächste Rallye kommen hier. Zweiter Lauf halt. Haben wir gedacht, jetzt müssen wir vorher, also da ist vorher trainiert worden. Die Leute waren vorher schon beim Training, das unglaublich war. Also das war brutal. Also die waren nur in einer Tour unterwegs, dann haben wir gedacht, das können wir auch noch ein bisschen nachziehen und haben das alles mitgemacht. Und dann hat der Teamchef gesagt, ja, ich habe ein neues Auto gekriegt und das ist das Allerbeste. Und du sagst, nein, du merkst, das Auto bewegt sich nicht. Also das war dann echt ein sehr mieser Cinquecento und dann ist mir halt so über Umwegen halt auch gesagt worden, also diese Motorsportförderung, die geben wir schon unsere Leute. Da kommt jetzt keiner aus Deutschland und holt sich das ab. Und dann haben wir gedacht, okay, dann kannst du mal einen Hurten aufsteigen, dann haben wir das bleiben lassen. Dann bin ich in Deutschland dann nochmal gefahren und habe dann eben auch Cinquecento nochmal gefahren und habe dann die Meisterschaft eigentlich angeführt. Und dann ist halt zur letzten Rallye, das wäre die drei Städte gewesen, da habe ich dann noch rechnerische Chancen gehabt auf den Gesamtsieg. Aber dann hat es auch die Chance gegeben, halt, dass ich mit der Mitsubishi in Österreich fahren konnte. Dann haben wir gedacht, zur drei Städte könnte ich mir so ein Auto ja mieten, dass ich da einfach als Testrallye als Nullwagen fahre. Und da haben wir gedacht, das ist die richtige Entscheidung. Machen wir das, sind dann auch bloß mit alten Reifen gefahren, das Auto war nicht versichert, also wie gesagt, ich fahre ganz langsam, dass da nichts fällt. Und wir waren vier Vorausfahrzeuge, es war noch ein Österreicher, ein guter Bekannter für uns, unter anderem Walter Röhrl war dann auch als Vorausfahrzeuger da mit dort. Und ja, Plattlinger Sandbahn war einfach, das haben wir auch irgendwie gefahren, aber da reden wir nicht. Und dann sind andere Wertungsprüfungen gekommen, die sind dann halt da durch den Schotter alles gegangen. Wie gesagt, mein Auto war nicht versichert, ich bin eher ein bisschen langsamer gefahren. Dann sind WP 1, 2, 3, 4 gefahren worden und dann sind die zum zweiten Mal gefahren worden. Und dann hat eben der Walter sich die Zeiten angeschaut, was ich da fahre. Und dann stehst du da so als Vierter da im Bund, dann kommt er so auf mich zu. Da denkst du, Pamela Anderson von Baywatch kommt auf dich zu und schaust du. Und hinter mir ist niemand mehr, er redet mit mir. Der Rallye-Gott redet mit mir und kommt der her und sagt, der von den vier Wertungsprüfungen, hättest du drei gewonnen. Und das, obwohl das Auto nicht versichert ist und ich einen seriennahen gefahren habe, Gruppe N, und es waren A-Autos, also verbessere ich auch dabei. Also es war dann schon gar nicht so schlecht. Und nach diesem Schulterschlag, dann haben wir jetzt Gas gemacht. Und seitdem geht's ein bisschen besser.
Okay. Über welches Jahr reden wir da jetzt?
Da sind wir jetzt eigentlich schon, das war 95, Ende 95 war das. Mhm. Dann war es 97, bin ich dann für Mitsubishi weitergefahren. Da bin ich dann deutscher Gruppe N-Meister geworden und Vizemeister in der Gesamtwertung. Also Gruppe N bedeutet mit den normalen Fahrzeugen. Und dann 98 habe ich dann Mitsubishi ein bisschen im Regen stehen lassen. Also die waren bei mir noch auf der Party, haben Berg gegessen und gesoffen. Und 14 Tage später habe ich mir gewusst, dass ich da fahren darf. Und dann habe ich was anderes halt gemacht. Dann bin ich vom Gast noch eins angemietet. Dann Hermann, da bin ich auch noch dankbar für das Ganze. Aber wir haben dann eben in dem Jahr haben wir gesagt, okay, da gibt es eine neue Kategorie an Fahrzeugen, so frontangetriebene 2-Liter-Fahrzeuge, Kit-Cars und Frontantrieb. Wie gesagt, ich habe es ja gelernt. Dann haben wir gedacht, dann fahren wir da. Dann haben wir uns da so ein Peugeot gemietet. Wollten da aber mit dem Peugeot, also wir haben das Geld zusammen gehabt, wir haben dann, und der Beifahrer, der hat da auch mitzahlt, weil der hat auch an mich sehr viel geglaubt. Also das ist auch unglaublich, der Gerhard Weiß, Pfluftl, die meisten kennen, oder einige kennen, aber das war unglaublich, da habe ich schon zeitweise keine Lust mehr gehabt, und hat gesagt, ja, ich habe wieder Geld auftrieben, geht schon, fahren wir wieder. Er hat gesagt, jetzt mal ohne Schmarrn, es geht ja nicht bloß um das Geld, weil es geht ja auch um die Selbstbeteiligung, wenn der Ofen kaputt ist, also das muss ja auch irgendwie, die finden wir dann auch noch. Und so ist es halt weitergegangen, der Gerhard hat das immer gemacht. Und dann sind wir mit dem Peugeot, dann haben wir gewusst, dass der Erwin Weber für seinen Seat hätte zwei Läufe, wo er jemanden fahren lassen könnte. Dann sind wir zu ihm hingefahren und haben gesagt, okay, wir haben das Geld für einen weiteren Lauf, dann könnten wir ja schon drei fahren, das wäre doch was. Dann hat der Erwin Weber halt zu mir ins Gesicht gesagt, weißt du, ich brauche schon einen Siegfahrer, mit dir wird das da nichts. Und dann haben wir uns gedacht, okay, die Deutschland-Rallye, da geben wir mal Gas. Und dann sind wir die Deutschland-Rallye ohne Test und alles. Ich habe das erste Mal in das Auto rein und dann habe ich halt die Klasse gewonnen. Und das wirklich halt um Welten vor diesem Siegfahrer, was er dann eingekauft hat. Hat natürlich gut da. Und über das ging das Ganze dann halt weiter, dass ich dann mit Opel was gemacht habe. Die haben dann auch ein Fahrzeug in der Kategorie, weil die waren dann froh um mich. Und wir haben ein Opel-Auto ausgehabt, was jetzt für das jetzt zwar nichts gebracht hat, aber durch das war halt der Schulterschluss und endlich hat man das einmal ein bisschen zusammenfügen können, was man da alles. Und von denen her, ich habe die erste Rallye fahren dürfen, die waren absolut happy und die haben halt auch mein technisches Verständnis mit eingebaut. Es ist halt ein Ingenieur mit drin gehockt, mit dem habe ich dann diskutiert, das können wir machen, dass das besser wird und was da alles war. Man hat sich ja vor allem mit einbringen können, mit Ideen. Und dann ist das Auto nach vorne gegangen und es war ein Traum, diese Jahre das zu machen.
Das glaube ich. Müssen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wo du jetzt gerade gesagt hast, dieses Kit-Car, dann haben wir das Geld selber aufgebracht. Das ging um richtig Kohle. Ne? Also das war jetzt nicht irgendein Auto, was du da zusammengewürfelt hast, sondern das war schon richtig was Ernstes.
Genau, das war also vom Geld her, also sage und schreibe 50.000 Mark.
Für einen
Einsatz. Ja, also das Auto war dann nicht dabei und Reifen waren auch noch nicht dabei. Und Reifen hätte ich damals von Pirelli umsonst gekriegt. inzwischen hat sich das sicherlich geändert, dann hat der Franzose gesagt, der wurde im Peugeot vermietet, hat, wegen Pirellis kommt der nicht rüber. Das müsste ein Michelin sein, sonst passt das nicht. Und dann haben wir die drei Michelin kaufen dürfen. Aber es hat funktioniert, es hat alles gepasst, es war absolut toll mit so einem Auto zum Fahren, weil also so ein 2-Liter Sauger, wenn der so durch die Gegend bläst, das ist dann schon eine geile Nummer.
Über wie viel Leistung reden wir da?
Ja, der hat so knapp an die 300 PS gehabt, aber vom Gewicht her heute 900, 950 sowas. Mhm. Und ja, mit sequenziellem Getriebe das Ganze untersetzt auf 185. Also du hast dann schon immer den passenden Gang, dass das Ding vorwärts geht und dann natürlich so eine Bremsen drin. Also da ist dann schon diese World Rally Cars, diese BRCs, was man ja, was viele auch kennen, wo bei denen die schwarzen Spuren beginnen, wo die halt schon das Bremsen anfangen, da legst du halt nur mal einen Gang rein und dann geht's nochmal nach vorne. Also da kostet halt schon durch das Gewicht. Natürlich halt, wenn man um so eine Ecke rumfahrt, so eine 90-Grad-Kurve, dann bringt er die 300 PS natürlich nicht am Boden. Da sitzt du halt drin und kämpfst eigentlich bloß, während halt der mit dem Allradauto die Gänge durchsortiert und schon wieder auf Höchstgeschwindigkeit ist. Aber das ist halt ein Kampf von vorn bis hinten. Wir haben es heute Nachmittag auch geredet, wenn du mit so einem Mitsubishi fahrst, also so ein Gruppe N, also so ein serienmäßigen, da fahrst du halt mit so einem Allradauto und das ist halt schon ein bisschen so wie Taxifahren und brichst du mal den Arsch leicht aus oder so, das ist alles noch handelbar. Aber mit so einem Zweirad-Dings, der fährt ja auf der Geraden, dann sieht er auch, da ist ein Fleck, wo man mehr Grip hat, dann fahrt er wieder da rum, so sitzt du halt die ganze Zeit drin, du kämpfst halt nur, du bist froh, dass du im Gurt drin bist, dann schaut es dir irgendwann aus dem Auto raus. Das ist ein Kampf von vorn bis hinten und das ist halt Rallye-Fahren pur. Und das ist halt da fahrst du dann durch die Wertungsprüfung durchs Ziel durch oder so. Viele sind dann halt im Arsch. Und ich denke mir halt, lass uns weiterfahren. Das ist so geil. Das ist einfach Wahnsinn. Und das ist halt der Wahnsinn, was das halt mit so einem Auto ausmacht.
Wo du gerade sagst, lass uns weiterfahren. Du hältst dich fit mit Fahrradfahren. Du hast das immer so gemacht, oder?
Ja, Fahrradfahren ist schon so das hauptsächlich, was ich mache. Also ich habe immer eigentlich schon, ja, immer jetzt nicht ganz, also sagen wir mal, ab 90 habe ich dann doch ein bisschen dran gearbeitet, dass man ein bisschen mehr sportelt. Ja. Und es geht eigentlich dazu, und jetzt muss ich eben sagen, ist es ja noch viel schwieriger. Es sind ja auch einige in meinem Alter dabei, die Sicht und alles ist ja nicht mehr so einfach, das Hören, die Gefühle, du fühlst dann immer so, wie es ist. Und jetzt musst du wirklich 1000%ig fit sein, dass du auch fühlst, wenn jetzt irgendein Auto ausbricht, dass du gleich gegenwirken kannst. Also weil ich warte nicht, bis was passiert, sondern ich muss das ja im Keim schon ein bisschen mitnehmen, ob jetzt der Drift weiter wird, ob ich das Auto abfangen kann, ob ich vom Gas geben muss. Also es ist schon ein Kampf von vorn bis hinten und es geht halt nur über Fitness, anders da wird es nicht gehen.
Aber du merkst tatsächlich, dass du vom Hören her eine andere Sensibilität hast, also das lässt nach?
Ja, also Hören geht nur relativ, aber die Augen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also ich sage es jetzt zu Matthias nicht, aber ich sehe nicht immer so gut, wenn er neben mir sitzt.
Ja, für Matthias reicht es ja, da kommen wir auch noch drauf. Dann die Inno und Schachtel und er wird ja auch älter.
Ja, muss man das ja auch ist sagen, das Einzige, ne?
Aber schon nicht mehr der Jüngste. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Haben die das unterstützt oder haben die dir da eher Knüppel zwischen die Beine geworfen?
Gut, also Knüppel zwischen die Beine haben es nicht geworfen. Sie haben ja gemerkt, eben durch das lerne ich ja mehr für meinen Beruf, dass das Ganze besser wird. Aber es ist jetzt nicht die große Unterstützung gewesen. Also es war dann eben auch, wo ich die Rallye Monte Carlo eben gefahren bin, also ich habe zu dem Zeitpunkt dann jetzt nicht übers Podium, aber dann, wo ich zum Beispiel auch für Suzuki schon gefahren bin, bin ich in der Rallye Monte Carlo gefahren, dann bist du am Nachmittag um 4 beim Prinz Albert halt da durchgefahren, hast dem noch ein bisschen gewunken und dann stellst du das Auto unten hin, dann sitzt du halt das normale Auto ein, bin dann wieder heimgefahren und habe am Montag in der Früh halt um 8 die Werkstatt wieder aufgesperrt. Also das ist halt nicht so der Werksmechaniker, wie sich es viele vielleicht vorstellen dann, also das gehört schon dazu, aber das hilft einem dann auch ein bisschen, einfach mal wieder das Normale zum Denken. Aber da haben dann meine Eltern halt auch gesagt, da möchtest du erzählen, hey, und das war so und da und das. Dann gesagt, hey, konzentrieren wir uns mal auf die Arbeit und dann sehen wir mal weiter. Aber nichtsdestotrotz,
ich habe sie überlebt. Eigentlich mit vielen meiner Gäste, die jetzt so über 80 sind, die auch bei Porsche viel gearbeitet haben, ein Kurt Ahrens oder so, also die mussten dann irgendwie montags wieder stramm stehen, ne? Obwohl sie Sonntag noch Le Mans gefahren sind.
Geht aber auch dazu.
Gehört. Inzwischen glaube ich nicht mehr.
Jüngeren Leuten muss man das schon genauer erklären.
Bin ich mir sicher, dass das nochmal dazu gehört. Die gehen montags arbeiten, wenn sie sonntags noch PlayStation gespielt haben. Dann geht es gerade hin. Du hast jetzt gerade gesagt, die Zeit bei Mitsubishi. Bei Mitsubishi, da waren wir stehen geblieben. Du hast vorhin erzählt von einigen Unfällen, die du hattest. Ich glaube, einer der schwersten war Mitsubishi, oder?
Kann das sein? Ja, da hast du dich sehr gut vorbereitet. Ja, das war schon. Mitsubishi, das war auch sehr. Also, das war wieder mal so eine blöde Nummer. Wir sind in der Wertungsprüfung gestartet, das war ein Rundkurs und ich wollte halt da in dem Event halt wirklich zeigen, dass ich voll fit bin und es muss weitergehen mit mir. Und dann fährst du die erste Runde rum, das war eine Schotterrallye und dann kommst du zum Start, dann lassen die 200 Meter vor mir direkt einen reinfahren. Ich denke, das darf ja jetzt nicht wahr sein. Also du fährst den im Staub hinterher, du musst ja langsamer fahren, du siehst ja nicht, wo es hingeht. Dann fährst du die ersten Kreuzungen, dann haben wir da links müssen, auf einmal merkst du, ah, der Wind geht in die andere Richtung, ich sehe jetzt was. Super. Also hinter dem hinterher halt, unsere Autos sind relativ gleich gegangen, dann bleibt ja nur eine Möglichkeit, halt etwas später zum Bremsen. Der hat dann doch, ich wollte sehr viel später bremsen, eher etwas früher, und dann haben wir uns dann getroffen auf der Geraden. Und ich habe ihm dann geholfen, seinen Radius der Kurve zu erweitern. Und ich habe dann schön weiterfahren können. Der hat das dann gar nicht so toll gefunden im Nachhinein. Aber ich habe dann natürlich so einen Hals gehabt und dann sind Sicherungen ein bisschen durchbrennt. Und zwei Kurven später bin ich zu quer ums Eck rumgekommen. Und dann haben wir den ersten Strommasten, also seitlich noch getroffen, und den zweiten dann hochkant. Und am dritten sind wir dann hängen geblieben. Das Auto hat dementsprechend ausgeschaut. Das war jetzt nicht so toll. Und die Räder waren dann alles weg. Und ja. Aber es ist heute toll und keinem von uns was passiert. Wir haben dann nur so, also es war jetzt ehrlich so, da hat dann schon ein bisschen so das Brennen angefangen, weil ja keine Räder mehr dort waren, jetzt war der Cut am Boden. Und es war die Miete vom Geld, weil der Gerhard war jetzt nicht so der, wo richtig alles aufgeräumt hat, hat die Taschen offen gehabt, dann waren halt da so Geldscheine ein bisschen umeinander geflackt. Und unten hat schon so ein bisschen Brennen angefangen, haben wir zuerst immer das alles zusammenbackeln müssen und dann...
fertig. Ihr habt Geld im Rallye-Auto dabei, wofür brauchen wir das?
Ja, wir haben ja die Miete noch. Wir haben die Miete ja noch. Nein, das wäre schön gewesen, wenn wir es geschafft hätten. Aber wir haben die Miete vom Fahrzeug, das hat es dann vorher auf einmal doch nicht gebraucht. Und dann haben wir das noch ein bisschen was dabei gehabt und das wollten wir eigentlich dann auch abgeben. Das haben wir dann so vorbeigebracht.
Ja, sehr schön. Gab es eigentlich auch so kleine Bescheißereien beim Rallye-Auto-Aufbau oder sowas? War das noch in deiner Zeit so, dass man da gesagt hat, ach, da tricksen wir mal ein bisschen oder da gehen wir mal ein bisschen über an die Grenze der Legalität oder lesen das Gesetzbuch mal ein bisschen anders?
Puh, muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich wüsste es eigentlich nicht. Und wenn, dann war es wirklich eher so dass man irgendwas eingebaut hat, was jetzt nicht sein hätte sollen. Also um es jetzt einfach so zu sagen, ich habe meine Bremsen für mein D-Kadett, habe ich zum Beispiel gemacht, die wo Auto reparieren. Es ist ja so, es wird eine Seite von der Bremse wird fest und dann bekommt der Kunde ja zwei neue Bremsscheiben drauf und zweimal neue Belege. Dann war für Niki Schelle also eine Seite schon mal da. Und wenn der zweite Kunde gekommen ist, habe ich schon mal zwei Bremsscheiben gehabt und habe mir dann bloß noch Beleg kaufen müssen und so bin ich halt Auto gefahren. Also so bin ich meine Rallyes gefahren, halt nur mit was irgendwie halt so rumgeflackt ist. Und durch das, wenn jetzt da irgendwas gewesen wäre, also habe ich nicht wissentlich, also ich habe jetzt nicht einen 3-Liter Motor eingebaut oder jetzt im 75 PS, also das habe ich nie gemacht. Also es war dann immer Motor aufgemacht. In dem Sinn hat man nicht erst, wo es dann verbesserte Autos waren, dann habe ich mir am Motor was gemacht, aber das ist nur in der Legalität. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie was gemacht hätte, dass ich sage, okay, das war jetzt ein bisschen beschissen.
Okay.
Du Heiligenschein.
Nehmen es alle so wahr. Wie war die Zeit bei Opel später irgendwie? Da hast du gesagt, dass du ganz viel Abstimmungsarbeit mitmachen können. Wie sieht das aus? Also ist ja auch wieder ein Werksteam. Also fährt man da den ganzen Tag oder war das dann irgendwann mal so an der Grenze, dass man das hauptberuflich macht oder war das auch immer nur so eine Wochenendarbeit?
Das war dann schon unter der Woche. Da hat man dann eben halt Opel, wir haben dann an die Firma Opel Rechnung schreiben dürfen für meine Einsätze, dass das also meine Werkstattleistung eigentlich bezahlt wird. Also für mich ist immer noch nichts hängen geblieben. Aber wir haben das so abrechnen können und dann eben, weil ja die gemerkt haben, mein technisches Verständnis, was da ist, das Rallye-Auto, wenn man glaubt, jetzt auch Opel, aber es ist in England aufgebaut worden und jetzt waren die ganzen Testarbeiten in England. Ich habe gesagt, ich mache das lieben gerne, aber vom Flughafen muss mich jemand abholen. Ich fahre nicht auf der falschen Seite, das wird mir nicht passieren, dass ich das mir irgendwie antue. Und von dem her war es dann eigentlich so, dass wir eben immer dieses Agreement gehabt haben. Aber es war halt auch das Geile, du bist da hingekommen zu mega geilen Strecken und es waren ja dann die verschiedenen anderen Werksteams waren ja auch alle auf die Strecken. Und die nach ein, zwei Tests haben wir ja gewusst, beim dritten Mal, okay, jetzt kommt der Wahnsinnige aus Deutschland wieder und der setzt uns wieder eine Zeit hin, wo wir das gar nicht hinkommen. Also wir haben halt immer noch mal eins draufzimmert. Das Auto war mega und ich habe jetzt so viel Bock auf das Ganze gehabt. Meine Motivation war echt am Limit und da ist halt wirklich was gegangen mit diesen Autos und da hast du halt echt was machen können und das war eine absolut tolle Zeit.
Cool. Mit was? Für wen hast du das Auto vorbereitet? Also gab es irgendwelche großen Namen oder sowas? Oder
nein, das ist jetzt nicht direkt. Also ich bin ja dieses Auto in Deutschland gefahren und das Auto ist ja dann auch, muss gleich überlegen, 13 oder 14 Stück sind weltweit verkauft worden. Also es ist das englische Werksteam, die sind halt mit einem Vauxhall gefahren. Mhm. Und die sind mit zwei Autos gefahren, aber die haben dann auch meine Sachen übernommen, was ich rausgefahren habe, weil ich halt das über die Abstimmung und weil ich halt der schnellere Fahrer war. habe ich das alles ausprobiert und habe gesagt, okay, das wird nichts. Dann hast du zum Beispiel eine Einzelrad-Hinterrad-Aufhängung hat man dann auch gebaut. Und die habe dann auch, die allererste habe ich bekommen und die ist dann beim Sprung bei der Hunsrück-Rallye, da die Gina, was auch jeder kennt, so ein spektakuläres Bild, bin ein bisschen zu hoch gesprungen und dann hat es diese Hinterachse für 40.000 Euro, hat das schon gar nicht überlebt, aber das hätte sie überleben müssen, also dann haben wir wieder neu machen müssen.
Sagen das nicht alle Rennfahrer, das hätte das Teil eigentlich jetzt gerade überleben müssen?
Ja, das haben die schon selber auch gesagt. Also, es wurde jetzt schon gleich mit dem Finger zuerst gezeigt, aber na, es war dann also nicht so.
War nicht so gut.
Ja, aber das waren jetzt so verschiedenste Sachen, also was man da machen hat können. Es war eben auch, was man dann auch noch, habe ich auch, glaube ich, noch nie erzählt, ist so, wir waren in Spanien beim Testen. Das war, also ich bin 98 meine erste Rallye für Opel gefahren. Mhm. War in England beim Testen und habe da eine relativ gute Zeit gefahren. Und dann waren wir in Spanien beim Testen. Da war dann auch ein ehemaliger deutscher Europameister ist mit dem Auto gefahren. Und ich habe dann bloß kurz Zeit gehabt und habe da auch wieder eine Zeit mit über Sekunde schneller gemacht. Dann hat es geheißen, ich soll das Auto auf Schotter auch noch testen. Dann sind wir am Abend, haben die Strecke einmal abgefahren, was halt zum Fahren war. Alles klar, gut, nächster Tag, Niki Schelle testet wieder und Feuer frei, schauen wir mal, was geht. Und dann kommen wir zu mir her, das Ziel ist ein kleines bisschen weiter vorversetzt, aber sonst ist alles gleich. Hier die Gänge durchgelangt, kommst oben über Kuppe so quer drüber, das Ziel ist nicht vorversetzt, das Zielauto war vorversetzt. Ich komme jetzt so quer ums Eck, dann siehst du, wie das Auto dort ist. Natürlich Volltreffer, das Auto hat voll quer getroffen.
Schön, ja.
Das Rallye-Auto hat dementsprechend ausgeschaut. Und dann ist er gesagt worden, okay, ja, nächste Woche ist Drei-Städte-Rallye, wo ich fahren soll. Dann haben wir schon gedacht, das war's und ich kann jetzt wahrscheinlich zu Fuß haben von Spanien. Aber die haben das Auto dann hergerichtet und ich habe die drei Städte fahren dürfen und habe es ihnen mit einem guten Resultat gedankt und über das ging es wieder weiter. Aber das war ein Kommunikationsfehler von Bayerisch, also Bayerisch auf Deutsch und dann Deutsch auf Englisch und dann wieder auf Spanisch.
Das war ja, aber ich finde, wir kriegen das ganz gut hin.
Ja, eben. Also es ist die Schöne, dass ich normal reden kann, weil wenn es ein bisschen Hochdeutsch wird, dann darf es ja wieder länger dauern, aber das wollte es ja nicht.
Du bist dann irgendwann bei Suzuki gelandet und bist genau. Auch für die immer noch im Einsatz.
Genau, Suzuki ist also schon eine sehr, sehr witzige Nummer auch gewesen. Ich habe dann meinen Anruf bekommen, ja, dass da Suzuki interessiert werden. Und also damals, wie gesagt, Internet und so hat es ja alles nicht gegeben. Und dann denkst du halt, ja, sagst du halt einfach mal zu. Ja, da und da sollte man dann rumfliegen. Also. Und auf einmal liegen in der Post halt Flugtickets nach Tokio. Halt. Da haben wir Matsu, halt, Suzuki kommst. Und dann fliegst du dann natürlich hier, weißt du nicht, was auf dich zukommt. Und dann bist du da dort. Also sprachlich eher ein bisschen schwierig. Also mein damals, also es hat bei Opel schon geheißen, wegen meinem Englisch halt, da holst du jetzt einfach dein Englischbuch aus dem Schulranzen raus und liest halt das nochmal durch. Also, wo ich aus der Schule rausgekommen bin, habe ich mein Englischbuch genommen und habe es gleich ins Feuer reingeschmissen, weil ich werde bei uns in Hohenweißenberg Mechaniker und meine Engländer kommt, fahre weiter. Das ist mir wurscht. Und deswegen war das mit Englisch also nicht ganz so einfach bei mir. Aber es ist halt dann. Die Shows, es ging halt nicht anders. Und dann hast du das Ganze ja machen müssen. Und dann ist mein Englisch natürlich dementsprechend besser geworden. Auch das Fachliche hat dann schon geklappt. Also von Opel war ich da schon relativ geimpft. Und dann in Japan drüben war es halt auch so. Das war dann eine absolut geile Nummer. Überhaupt mal diese Kultur kennenzulernen. Und dann ging es halt natürlich auch darum, erste Rallye. Hat sich geheißen, der Deutsche, der kann so Entwicklungsfahrten machen, den haben wir auch mit dabei, der soll das mit der Entwicklung machen. Wir haben einen jungen Japaner, der ist der japanische Meister und sie haben einen ehemaligen Werksfahrer von Subaru eingekauft, der wo halt dann die Top-Resultate fahren soll. Und dann ging es halt natürlich wieder mal zur Monte Carlo Rallye und dann, ja, dann habe ich bei der Monte Carlo Rallye halt unter die Punkte gefahren, das ist jetzt nicht mehr so eine Punkteverschleuderei wie jetzt, dass die ersten 10 was bekommen, sondern dass die ersten 6 das nur bekommen. Und ich habe es ja geschafft und war alle WP schneller als wie alle Teamkollegen. Also es ist keiner an mich rankommen und es hat wirklich auch Watschen gegeben im Minutentakt oder so. Es war wirklich mega, mega geil. Und da ging es auch zum Beispiel darum, über eine Eiswertungsprüfung drüber zu fahren. Das haben verschiedene gehört. Haben gesagt, wir brauchen für 3 Kilometer brauchen wir Spike. Sonst kommen wir den Berg nicht hoch. Oder die Chance ist relativ gering, dass wir es schaffen. Und dann haben wir so gedacht, ah, was könnte man machen? Und Ketten oder so, das sind nicht erlaubt. Dann habe ich über mein technisches Verständnis halt, also 17 Zoll, das sind die großen, wo so eine große Bremsscheibe drin hast. Das sind die Slick. Und für die Spike-Reifen brauchst du 15 Zoll, also kleine. Du kannst also die nicht einfach jetzt drauf machen. Du hast ja dann die anderen Wertungsprüfungen im Trockenen fahren müssen. Dann habe ich für mich halt eine kleine Bremsscheibe mitgenommen, den anderen Adapter. Dann habe ich gedacht, wenn ich den Berg nicht aufkomme. Und habe das geübt am Abend, halt, bevor es zur Rallye gegangen ist, habe die Bremsscheiben umgebaut. und habe da dann mit Radlwechsel 5,5 Minuten braucht. Und das baue ich nur auf einer Seite um, weil über das Sperrdifferenzial komme ich den Berg hoch. Und dann hätte ich das auch schaffen können. Aber toi, 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 es war so, dass ich es geschafft habe und bin drüber gefahren. Und über das war ich dann von der Zeit so weit vorne, dass ich dann eigentlich in die Punkte gekommen bin.
Dann siehst du, das sind so kleine bayerischen Tricksereien. Ne? Ja. Wie ist das? Du hast eben schon von den Kulturen gesprochen. Gerade japanische Kultur ist ja so, dass man vielleicht nicht so sehr deutlich Nein sagen sollte oder das geht nicht oder dass man da diese Höflichkeit gilt. Und ich weiß nicht, in Bayern redet man ja sehr geradeaus und ich glaube, da bist du auch so ein Typ für, wie habt ihr euch verständigt? Also haben die manchmal so ein bisschen komisch geschaut, wenn du denen da deutliche Ansagen gegeben hast?
Also zeitweise war es schon, gut, es ist allgemein sehr schwierig gewesen. Also es war ja dann, wir haben, also nach der Monte Carlo war halt ich der Hero und dann hat es gleich geheißen, ich soll noch mal 2 Tage drunten bleiben, wir müssen das Auto testen, was wir alles machen können. Und dann sind diese wirklichen japanischen Ingenieure, wo das Auto ja von Japan, da war halt alles beieinander, dann sitzen halt, so wie jetzt die ersten 8, sitzen die japanischen Ingenieure da und ich habe jetzt sagen müssen, wir haben das geändert und wir machen das und so soll es weitergehen und auf geht's und feuerfrei und das und das. Dann haben wir die alle so geschaut wie ihr. Und dann habe ich gefragt, do you understand? Yes. Und dann habe ich gefragt, really? No. Also es hat keiner irgendwas so groß kapiert, um was es geht. War dann ein bisschen eine schwierige Nummer und dann habe ich einen Dolmetscher immer gehabt, der wurde es dann auch mit technischem Verstand so und dann ging es halt wirklich weiter bei denen und das Auto ist dann echt einiges besser geworden und das war Weltmeisterschaft, also eine tolle Saison und das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit denen das zu machen und dann ging es eben so, dass das Jahr dann danach eigentlich daheim schon sagen habe müssen, dass ich wahrscheinlich im Rallye-Fahren das selber nicht mehr so machen werde. Habe ich so gesagt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich aufhöre, aber ich habe gesagt, dass wir das ein bisschen weniger machen. Und habe dann am Ende vom Jahr habe ich dann schon Angebot gehabt von Suzuki, ob ich nicht der Teamleiter werden würde. Mhm. Dann haben wir gedacht, die machen das 2 Jahre und habe jetzt die ganze Zeit mit in der Werkstatt gearbeitet und dann darf ich die Werkstatt aufgeben, obwohl dann Suzuki nach 2 Jahren vielleicht dann Motorsport aufhört und dann soll ich dann wieder zurückkommen. Ich dachte, das mache ich nicht. Ich werde weiter mit dem Geschäft machen. Und dann hat es aber trotzdem von daheim aus geholfen, ja, also ich konnte dann da noch ein bisschen mitarbeiten in der Werkstatt miteinander. Und dann habe ich gedacht, da habe ich dann auch keinen Bock. Dann habe ich wieder bei Suzuki angerufen und habe gesagt, ja, das ist jetzt Black Laffen, jetzt haben sie schon eingestellt, aber für Asien-Pazifik-Meisterschaft da und so brauchen. Dann habe ich gedacht, das ist ja genau meins. Machen wir das. Dann sind wir mit der Family, sind wir dann halt auf Australien, Surfers Paradise und habe da ein Team mit aufgebaut. Haben wir tolle Wohnung gehabt und geil war's.
Wie lang warst du da?
Ich war dann insgesamt so fast über ein bisschen ein Vierteljahr, aber dann haben wir da ist es so, dass es ja nicht so wie es bei uns mit LKWs oder was, sondern wir bauen dort Container auf, wo die Rallye-Autos reinkommen und die Container werden dann direkt verschifft und mit Trucks dann zum Serviceplatz hin, werden die dann abgeladen, weil also die erste Rallye, wo ich dann gefahren bin, war in Australien und dann ging es halt Indonesien, dann ging es Neuseeland, China, Japan und da sind dann die Container immer verschifft worden, deswegen haben wir die Container halt so gemacht, hast aufklappen kostet wie Motorhome und alles und das war so mitunter halt der Job auch und das hat halt, von der Gaudi her war das halt echt also toll, also und da ist halt auch so, wie ich es jetzt heute auch gesehen habe, hier ist der Zusammenhalt vom ganzen Team halt recht toll und da muss ich eben auch sagen, so war das auch, also hat jeder für jeden gearbeitet, da hat es einmal länger dauern können und man hat dann am Wochenende zusammengeguckt, Frau war auch dabei, dann hat es mir einen Schweinsbraten gegeben, dass wir ihnen sagen, was es bei uns gibt. Es war halt einfach toll, also das hast du dann alles irgendwie organisieren können, es war absolut eine Mega-Zeit.
Also da warst du der Teamchef quasi für das Team und hast das auch Fahrer ausgesucht und alles? Oder?
Nein, die Fahrer, das ist dann alles von Japan gekommen.
Okay.
Und das haben die alles organisiert, also Fahrer, es ist noch einer gekommen. Und ich war aber halt der zweite Fahrer, jetzt nicht die ganze Zeit, weil es war dann so, dass ich wieder die Testfahrten, also fürs neue Fahrzeug, da bin ich die ganzen Vortests schon alles gefahren und habe da schon einiges machen dürfen, was dann auch, durch das bist du ja fahrerisch immer unterwegs und kriegst halt mit, was Sache ist und das war auch eine Wahnsinnszeit. Das war zum Beispiel auch einmal total toll, da ging es darum, um eine neue Hinterachskonstruktion. Und dann hat es geheißen, wir sollen zuerst mit der einer auf so einer normalen Schotterstrecke fahren und dann auf die brutale. Und ich habe nicht gewusst, wo es hingeht. Dann habe ich einen Beifahrer gekriegt und sind wir halt da gefahren. Dann fahren wir da so rum, denke ich mir, also wenn das jetzt die normale ist, wie soll dann die brutale ausschauen? Dann sind wir jetzt so lange gefahren, bis die Räder hinten am Rathaus angestanden sind. Dann hat es im Auto jetzt schon noch Lackverbrennungen gerochen. Und ich bin halt immer noch weitergefahren und denke mir, ziehen wir da auch nicht mehr. Also irgendwas passt da nicht bis im Spiel. Ich gesehen, ob das da alles raucht. Dann haben wir das Team halt angefunkt und dann sind dann ewig nicht gekommen. Und dann haben wir dann schon gewusst, wir waren doch schon auf der brutalen Strecke.
Wie immer, das Auto hat gebrannt, du hast das Geld zusammengeräumt und bist dann raus.
Ja, so fast. Also.
Okay, in welchem Jahr war das?
Das war dann 2003, waren wir da schon. Mhm. Und dann Ende 2003, also ich war immer noch ja mit Suzuki Japan angestellt. Das war echt also auch so eine absolut witzige Sache. Also Monster Tajima, man hört es vom Namen schon. Der Herr, der war also, der hat dann an Walter Röhr seinen Rekord auf dem Pikes Peak gebrochen. Okay. Und ist also, die Japaner sind eigentlich nochmal eher klein, aber er ist, also ist jetzt auch nicht der direkte Sumo-Ringer, aber er ist halt schon so ein Bär halt, also ein Monster sozusagen halt. Und der war der Teamchef, war ein absolut netter Typ, aber er hat natürlich sehr viel geschaut für seine eigene Tasche. Und bei meinem Einstellungsgespräch zu meinem ganzen Vertrag, was er dann halt war, ja, in Japan werde ich jeden zweiten Samstag gearbeitet. Ich dachte, scheiße, ja, machen wir halt. Ja, das war vor 15 Jahren, aber das ist halt in meinem Vertrag drin gestanden. War ein bisschen komisch, aber es hat wirklich, da hat's gutes Geld gegeben und da haben wir über sowas wegsehen können. Das war eine absolut tolle Zeit und dann haben wir aber Ende vom Jahr haben wir dann schon gemerkt, also ich bin ja dann von Australien, habe jetzt das geheißen, soll ich in England wohnen. Also England haben wir dann gedacht, beim besten Willen, also vom Essen her, meine Sprache war schon sehr gut, das Rechtsfahren habe ich, also das falsche Fahren habe ich dann auch gelernt oder Linksfahren. Das ging dann auch, aber das Essen habe ich einfach nicht verpackt. Und dann bin ich nach Ungarn und habe da im Werk gearbeitet für Motorsport. Und das habe ich dann auch ein Jahr gemacht. Und dann, Kinder sind ja inzwischen auch schon auf der Welt gewesen. Die waren dann 1 und 3. Also mein Sohn hat in Australien laufen gelernt, was eine witzige Nummer war. Und dann haben wir ihm gesagt, das hat so keinen Sinn mehr. Und dann bin ich dann nach Deutschland halt und habe für Suzuki Deutschland ans Arbeiten angefangen.
Und was hast du da genau gemacht?
Ich habe dann für Suzuki einen Rallye Cup gemacht. Gell? Haben wir einen Fahrer da mit dabei. Und das war eine tolle Sache, das mal von der anderen Seite zu haben. Und bin dann für Suzuki auch schon in der Serienautoentwicklung mit dabei gewesen. Also das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Pläne gemacht habe, aber ich bin dann auch gefahren. Das hat jetzt nicht geheißen, dass die Rallye-Autos, also dass die Straßenautos wie Rallye-Autos gefahren sind. Also man muss sich dann schon ein bisschen umdenken mit Komfort und alles. Aber es ist auch eine tolle Herausforderung, das Ganze zu machen. Aber die Ingenieure sind halt da nicht ganz so toll wie bei Porsche.
Was soll das denn halt? Die Autos laufen doch auch fantastisch. Ja, Serienentwicklung, worauf kommst du an bei Suzuki? Also vielleicht können wir da mal so einen kleinen Exkurs machen.
Also ja gut, es geht jetzt schon, also es soll halt eigentlich ein witziges Auto draus werden. Also wenn man jetzt die ersten Swift angeschaut hat oder Swift Sport, die sind halt schon, also die waren für mich mehr Mini-like, als wie es Mini jetzt halt ist. Also es waren jetzt sehr coole Autos, also man hat ja schon ein bisschen mit einwirken können, also es ist jetzt nicht so, dass ich da ein total knallhartes Auto mache, das wurde nicht gescheit federt, sondern es soll ja für den Komfort auch da sein und da haben wir sich schon mit einbringen können, das letzte Wort haben dann immer die Japaner gehabt, deswegen ist er oft ein bisschen anders da gelaufen, aber von dem her war das eigentlich eine tolle Sache, das auch zu machen, also da hat es sehr viele Sachen gegeben und dann unter anderem gab es dann mal auf einmal einen Anruf, habe ich dann bekommen halt. Damals hat es Männer-TV noch gegeben. Also es war nicht nur mit Mädchen, auch ein Autotest war mit dabei. Die meisten wissen das ja bloß, dass da Damen waren. Aber es war was mit Autos auch. Und dann hat es geheißen, ob ich da mal Bock hätte, sowas zum Fahren. Und da ist damals rausgekommen der M5 10-Zylinder. Das war das neueste Auto. Und Mercedes AMG C55. Ich soll die zwei Autos vergleichen. Bringen wir eine geile Nummer, das machen wir auf jeden Fall. Da ein bisschen driften und so, Zau rauslassen, passt. Bringen wir auf jeden Fall hin. Dann habe ich das meine Japaner halt da sagt, ich würde das gerne machen, dann sagen sie halt, no. Ich sage, ja, wieso? Also ich möchte doch das, na, ich bin für Suzuki und dann machen wir das nicht. Dann denkst du, scheiße, ich den Redakteur wieder angerufen, der Redakteur hat gesagt, das ist nichts. Wie, du möchtest das nicht machen? Doch, ich möchte schon. Okay, gehen wir nochmal einen Tag, dann wieder aufs Radl geguckt, da können wir die besten Ideen immer. Dann, okay, ich die Japaner angerufen und gesagt, also ich arbeite für Suzuki, aber ich als Suzuki-Mitarbeiter entscheide, ob Mercedes oder BMW besser ist. Also das zeigt ja das Level von den Suzuki-Mitarbeitern. Oh, very good. Go. Und dann habe ich das Ganze eben machen dürfen, dass ich da diese Autos testen darf. Und dann kam eben der Tag, dann machst du das Ganze und fahrst halt da und dann hast du halt da in Sachen triffst, also in Saalfelden, werde ich es nie vergessen, da triffst du halt da runter und fahrst und dann haben die halt auch dann den Kopfhörer aufgehört und wollten meinen Ton halt hören und sagen, wieso mein Ton? Ja, aber du sagst doch irgendwas und sag, wieso soll ich was sagen? Ich sitze allein im Auto, also muss ja kaum was erzählen. Naja, also ein bisschen was musst du sagen, was da passiert. Ah, okay, dann ist der Redakteur, hat sich hinten reingesetzt und ich hat wieder driftet. Dann, ja, wie fährt er? Geil. Und wie lenkt er ein? Super. Naja, die Frage vielleicht noch mit aufnehmen oder so. Ah, okay, dann versuchen wir das. Und dann ist das nach und nach gekommen. Und dann ging es halt so, dass der dann nach Hause gekommen ist und dann halt, hat der Chef halt gefragt, ja, und wie ist er so? Er fährt wie der Teufel, aber er spricht kein Wort.
Wer war der Redakteur?
Ja, das ist eben, also es war ein bekannter Matthias Malmedy.
Und das war im Jahr 2000?
Das war 2004, 2005.
Ja, genau.
Das waren dann, da haben wir dann Männer-TV einiges gemacht. Also ich habe die ganzen Videokassetten noch. Ich habe es doch nicht bei YouTube hochgeladen, weil es teilweise schon Wahnsinn ist. Also es ist schon...
Wenn du dich da jetzt so siehst von
früher... Also es ist ja vom Alter her Wahnsinn und dann zeitweise auch die Haarfrisuren und alles so, was man für Klamotten auch gehabt hat und was man so alles erzählt hat, es ist schon... Vielleicht machen wir da mal einen Abend. Das ist
schon, machen wir noch einen kleinen Dia- und Videoabend.
Da muss aber jeder sein Handy abgeben, da darf nichts abfilmen. Es ist ja auch von den ganzen Rechten her, ist das, glaube ich, ein bisschen ein Durcheinander, weil... Es ist, also, wenn es freigegeben wäre, bin ich mir sicher, wäre es ja schon lange online. Mhm. Aber da muss irgendwie was sein. Also ich bin es nicht. Ich würde es öfter mal abwarten, was rauskommt.
Okay, was habt ihr da genau gemacht? Also das Konzept von Männer-TV war...
Ein Fahrzeug, 10 Minuten, Niki Schelle Vollgas.
Okay, also da warst du quasi der Tester.
Genau.
Und Matthias Malmedy.
Ja, der hat das ja dann entscheiden müssen. Also, der Matthias war schon hauptsächlich, der hat ja wirklich das, also der hat auch ein paar Mal das auch gemacht, aber im Großteil war es eigentlich. Und er hat ja drum gekämpft, dass dieses Format überhaupt gesendet wird. Also, du kannst ja nicht einfach sagen, wir machen jetzt eine Autosendung fertig. Sondern du musst das ja etablieren und das alles. Und das hat dann schon, und da ging es natürlich auch, also jetzt von meiner Sprache her, also ihr versteht es mir alle, aber es gibt halt in Deutschland auch andere, wo es nicht alle so verstehen. Und das war nicht ganz so einfach und dann emotional darum. Also jetzt könnte ich schon ein bisschen, also ich rede schon so okay, oder? Das ist ja für deinen Podcast nicht, dass die Leute da...
Also hier versteht es ja jeder. Bayern, aber,
das, ja. Das Publikum
versteht ja, ich glaube. Ja,
versteht es ja alle, das ist ja das, also, was noch ein bisschen so ist. Also darf nicht zu weit abdriften. Ja, aber das war eine tolle Zeit und dann irgendwann gab es dann doch ein Ende und dann auf einmal wurde aus dem Ganzen, also aus der Crew mit Matthias miteinander und noch mehr ein paar, kam dann eben halt Grip, das Motormagazin bei RTL 2 und das war dann aber schon ein ganz anderes Level. Also da ging es dann schon mal ganz anders zur Sache und da gab es ja ganz am Anfang eine Rubrik Schlag den Schelle, da hat aus dem Publikum jemand antreten dürfen gegen mich und ich bin dann immer gefahren, wir sind mit den gleichen Autos gefahren und ich hatte immer ein Handicap, also je nachdem, was die Person halt dann wie gut, dass die gefahren ist und dann gab es halt immer irgendwie Handicap. Also einmal bin ich bloß gefahren, da war so ein Seeschlitz halt draußen, ich war normal angegurtet. Einmal habe ich bloß mit einer Hand fahren dürfen und einmal bin ich sogar mit Skischuhe gefahren, was aber für die Kupplung scheiße war. Man hat da schon ein paar Sachen gemacht, aber es war auch absolut toll und so ging es halt dann immer weiter.
Bevor wir weiter über die Fernsehzeit reden, wo du gerade sagst, Handicap, du bist auch mal mit Porsche Rallye gefahren oder in einem Porsche eine Rallye gefahren, ne? Da gab es auch ein Handicap.
Genau, Porsche bin ich eben die drei Städte auch gefahren. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen oder war an dem Eck dort gestanden. Also da ging so eine Spitzkehre rum. Ich habe die Handbremse gezogen, dass er im Drift rumgeht. Und dann drückst du aufs Gaspedal und das Auto fährt im Standgas weiter. Man dachte, das darf ja gar nicht wahr sein. Was ist denn jetzt los? Und dann bist du ja angegurtet, Handsystem. Dann habe ich das Handsystem aufgemacht. Habe ich immer geschaut, dass da unten irgendwas ist. Dann sehe ich jetzt, Gaspedal steht unten am Boden an, aber irgendwie fehlt es an der Übertragung oder sowas. Ist jetzt nicht so wie jetzt diese neuen hier mit elektrisch oder was, da geht noch ein Seilzug durch. Da ich ja technisch doch ein bisschen affin bin, dann halt immer mal rumfrimmelt halt so. Und dann hat der Beifahrer gesagt, Achtung, auf Seite fahren, der nächste Teilnehmer halt vorbei, weil wir nur im Standgas gefahren sind. Und dann auf einmal schauen wir beide so runter, dann habe ich halt angezogen und dann ist das Ding halt wieder abgegangen wie ein Torpedo, aber ich habe jetzt gewusst, woran ich ziehen muss, dass das Ganze wieder weitergeht. Und dann haben wir das schon so hingebracht, jetzt hat es aber den ganzen Handschuh innen rechts zerfetzt, weil das Gasseil natürlich dementsprechend so Spreisel gehabt hat. Aber wir sind aus der Wertungsprüfung rausgekommen und dann habe ich halt im Service nachgefragt. Also wir haben letzte Zeit natürlich gefahren, weil wir ewig umeinander gegurkt sind. Letzte Zeit gefahren, ja, wie es denn weitergeht und ob sie das Teil da habt zum Richten. Wir können das jetzt nicht sagen. Ich soll zum Service kommen. Jetzt habe ich aber noch eine Wertungsprüfung fahren müssen. Also mit dem Handicap. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit gehabt, das Ganze ausgebaut. Dann habe ich mir das Gasseil so als Schlaufe gemacht, haben wir das um die Hand rum mit Kabelbinder halt festgemacht und dann bin ich wieder Superman halt im Auto drin gehockt und habe meinem Beifahrer eben erklärt, weil wenn ich gar Vollgas gegeben habe und runtergegangen bin, dass ich wieder an Schalthebel liegen, dann war die Geschwindigkeit, also das Drehzahl so runter, dass ich den nächsten Gang nicht reingebracht habe. Also hat der Beifahrer das immer von sich, hat er das sequenzielle immer schalten müssen. Ich habe dem O-Song und jetzt und ja, der vorlesen müssen, wo es hingeht. Dann sind wir da halt auf volle Kanone gefahren, runterschalten, habe ich erkennen. Und wir haben die Wertungsprüfung davor ja langsamste Zeit gefahren und dann haben wir so als einarmiger Supermann habe ich dann die siebte Zeit von alle gefahren. Und da ist dann teilweise halt schon mit 170, kommst du so runter, das Auto geht so leicht und du sitzt so ein bisschen mit einer Hand drin, dann musst du Gas geben. Also es war ein bisschen ungewohnt, aber jetzt können wir drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht keine Strafe gekriegt hätte oder so, aber es war auch eine Herausforderung. Wir sind dann in den Service gekommen, haben die wieder alles umbaut und Gasseil wieder rein und dann Feuer frei. Und dann sind wir noch auf dem dritten Gesamtplatz vorgefahren.
Wahnsinn. Dann habt ihr umgebaut auf E-Gas dann, als du kamst
vorher. Ja, genau.
Dann haben wir aber das war ein Porsche 997, also da war ja noch tatsächlich richtig mit Bautenzug.
Das ist also für das Rallye, für die Motorsportversion, ist eben da ein Bautenzug drin, weil es eben im Zwischengas vom Schalten her, also so habe ich es mir erklären lassen, wieso genau. Okay. Aber ich habe ja immerhin schon mal rausgefunden, dass ich das reparieren kann oder wie man das eigentlich halt, weil, also der Großteil hat ja gesagt, also für die wäre das halt aus gewesen. Ich habe dann eigentlich, du wischst ja danach, dann denkst du dir, jetzt fahren wir vorher schon so gut und jetzt steht das Ding und dann schaust du dir so, naja, so geil ausschauen du da schon. Dann hast du wieder mal angefummelt und dann sind wir wieder weitergefahren. Aber es war eben auch in der Nacht, war eine witzige Sache. Wir sind die erste Wertungsprüfung gefahren und dann bei der zweiten steigt ja die Reifentemperatur an, also dann haben wir mehr Reifendruck. Dann habe ich für die zweite immer gedacht, lasse ich ein bisschen Luft raus, dann habe ich das hinten links am Rad gemacht und dann hat der Beifahrer geschrien, es pressiert und dann wollte ich hinterm Auto rumlaufen, ganz vergessen, dass der so einen riesen Flügel hat. Dann hat es mir echt voll die Füße weggezogen, da hinten der Helm hat es mir voll niederbrezelt, da so einen riesen blauen Fleck dort gehabt. Auf einmal war ich weg, aber alles hat gepasst und wir haben sie gebracht.
Bist du eigentlich Spezialist für irgendeine Rallye oder für irgendeinen Untergrund? Oder irgendwas, was dir am meisten taugt?
Das muss ich oder kann sagen, dass das bei mir eigentlich nicht der Fall ist. Durch die ganzen Übungsfahrten. Früher ist natürlich klar, weil man einen Großteil immer auf Asphalt gefahren ist. Deutschland ist ja mehr so Land vom Asphalt. Aber dann durch diese ganzen Fahrten, was ich machen habe dürfen, bin ich eben auch in Neuseeland, habe ich Rallye fahren dürfen, was der Rallye-Himmel ist, also in Sachen Schotter, Untergrund. Von dem her bin ich eigentlich überall gleich schnell, traue ich mir jetzt sagen. Und mir macht es einfach immer Spaß, ob es jetzt Eis, Schnee oder was auch immer ist. Oder was für Auto. Also wie gesagt, ich bin ein Heckantrieb gefahren, ich bin Frontantrieb, ich bin Allrad gefahren. Alles eigentlich.
Bist du also ein Multitalent eigentlich, ne?
Ja, das läuft
nicht sagen, schlecht. Ja. So, wie ging das dann bei Grip weiter? Also da hat sich dann ja irgendwann die Truppe zusammengefunden. Also es gibt jetzt, ihr feiert jetzt dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum. 15 Jahre, schaut ihr alle schon seit 15 Jahren Grip? Unglaublich eigentlich, oder?
Danke.
Also, die Zeit
danke,
läuft, oder?
Danke an
ihn, wir sind alle zusammen gealtert, das habe ich ihm heute schon an den Kopf geworfen. Das ist schön eigentlich, oder?
Ja, ja, also 15 Jahre ist natürlich schon ein Wahnsinnsding. Es ist ja dann gerade jetzt, wenn man natürlich das so mitbekommt, da sieht man ja, dass die ersten Sendungen und so, ja, so hast du damals ausgeschaut. Ich sage, oh Gott, das wird ja nicht hoffentlich irgendwie gesendet, aber ich bin mir sicher, es wird gesendet. Von dem her ist es schon, es ist sehr, sehr toll zu sehen, wie dieses Pflänzchen einfach aufgegangen ist, weil es ist ja nicht so Autonation Deutschland, dass man jetzt ein Automagazin macht und das läuft einfach, sondern es muss ja auch wirklich passen. Also es muss für die Leute angenommen werden und es ist ja das so, dass man sich nicht zu stark verstellt. Und von dem her ist es ja nach und nach gekommen. Zum Beispiel der Anfang war halt war ich, der Helge und der Matthias. Der Dieter ist ja auch erst wesentlich später dazugekommen. Mhm. Und es wurden jetzt dann doch immer wieder mehr und die Zeit wurde von einer Stunde auf zwei Stunden hoch. Und was ich sagen kann, diese 15-Jahre-Sendung wird auf jeden Fall 3 Stunden sogar sein. Aber ich glaube, 3 Stunden sind da auch zu knapp, wenn über jeden noch was kommt, was er in seinem Leben verbrochen hat. Und was wir da alles vorhaben an Challenges, also da kommt ganz schön was auf euch zu und auf uns.
Nehmen wir schon mal ein bisschen vorweg. An was erinnerst du dich besonders gerne zurück bei Grip? Oder was macht dir da am meisten Spaß? Sind das diese Challenges?
Ja, ist natürlich für mich zum Sagen, also ich durfte einmal im Polo WRC fahren. Das war für mich sehr einschneidend, also weil ich so ein Auto ja von meiner Rallye-Karriere gerne gefahren wäre, wäre auch gerne der Werksfahrer gewesen. Jetzt habe ich das Ganze über Fernseher halt schaffen müssen, dass ich doch mehr reinsitzen darf. Das Witzige war dann, also ich war hin und weg von dem Auto und dann hat der Mechaniker gesagt, also wenn der Ogier, der damalige VW-Werksfahrer und Weltmeister, der hat gesagt, wenn mit dem 200 Meter fahrt, dann haut er dir zu und sagt, mit dem Scheißhaus fahrt er nicht. Für uns war es ausreichend, um uns halt zum motivieren, es war wirklich eine mega Sache, also selbst wenn wir jetzt Challenges nicht so tolle gemacht haben, also wir haben zum Beispiel jemanden mitnehmen müssen, der dann sagt, wie viel das eben das wert ist, der kriegt 100 Mark oder 100 Euro und er muss sagen, wie viel das eben die Fahrt wert war, ob er die 100 Mark halt hergibt oder so. Und da habe ich dann jemanden mitgenommen aus dem Audi VW Autohaus, aus dem VW Autohaus habe ich sogar mitgenommen und dann hat er gesagt, er ist einmal mit seinem RS6er mitgefahren, der hat so ein Chip-Tuning gehabt, das war wesentlich geiler, also er darf mir da jetzt nicht alles geben. Da dachte ich auch nicht schlecht, diese Aussage, aber für mich war es geil, es hat riesen Spaß gemacht und ja, ich kann jetzt eben sagen, also ich bin ja jetzt halt hierher gekommen und durfte bei Porsche was fahren und hatte das Glück, also ich durfte einen Porsche 956 fahren und zwar das Auto, was 82 die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat. Und dieses,
bist du gestern gefahren? Also ganz taufrisch in Leipzig.
Genau. Also deswegen rede ich nur so schnell, weil ich immer noch so emotionsgeladen bin. Also
ja, komm, hau's raus. Komm, hau die Geschichte raus.
Wie war's? Also es ist eine unglaubliche Sache. Es ist natürlich, man freut sich drauf, sowas zu fahren. Was für ein Auto ich bekomme, weiß ich ja nicht. Aber dann hat's geheißen, okay, das ist das Siegerauto von 280. Das Auto wurde danach nur ein einziges Mal gefahren und seitdem ist eigentlich nur im Museum gewesen. Und jetzt steht es hier und du darfst fahren. Da sagt sie, das ist Wahnsinn, sie können mit so einem Auto fahren. Also das ist ja der Wert, also da schwirren ja Summen durch die Gegend, also da wärst du ja ohnmächtig. Und dann, ja, und jetzt hauen wir richtig einen raus und das passt schon und lass Sau raus und so. Wie kannst du da Sau rauslassen? Also es ist ja immer, man denkt so, was das alles ist. Und dann fahrst du da wirklich die ersten Meter mit sowas, also wie das Auto ja früher war. Und das musst du mir echt vorstellen. Und die sind ja davor, sind da Werksfahrer und alles gefahren und wo der Einsatz war, also das ist unglaublich. Und dann fahrst du da so am Anfang halt so recht zaghaft und 3 Minuten Kupplung drücken und nächster Gang und auf einmal denkst du halt, ja, also auf geht's. Machen wir mal ein bisschen Gas. Aber das ist ja dann eben, was das Wilde ist, ist ja eben von der Aerodynamik. Und da habe ich jetzt, ich bin ja kein Formelrennen gefahren oder so, hast du ja nicht das Einfühlsame, was da jetzt, wie schnell geht es wirklich oder was das ist. Deswegen habe ich da eigentlich ein bisschen entlang gehandelt. Es war dann auch, Cindy hat auch einfahren dürfen. Und ich bin dann kurz hinter ihr hergefahren. Da habe ich dann halt gesehen, was wirklich an Sachen Aerodynamik, weil die ja schon so Autos gefahren ist. Die ist ja schon ewig viel Formel gefahren. Da merkt man halt, was wirklich eigentlich möglich ist oder so. Aber es war dann eben, wir haben dann auch noch ein Rennen fahren dürfen oder müssen. Ist, wie man es gerade so sieht. Es ist alles gut gegangen, wir haben dann die Bilder nachdrehen müssen und so und dann nebeneinander durch den Spiegel, der wo vielleicht so groß ist, also du siehst halt nichts, wo das andere Auto ist und das andere Auto hat ja auch einen wahnsinnigen Gegenwert. Und du willst eigentlich einen tollen Film rausbringen, also nicht rumschleichen, aber du sollst dich nicht, oder du willst dich nicht blamieren, aber auf der anderen Seite darf nichts passieren. Das ist ein Wert, sowas halt zum Fahren, das ist also da. Ich habe mich an dem Tag jetzt gestern noch gar nicht so freuen können, aber jetzt halt heute, wo ich hierher gefahren bin, dann läuft das erste Mal so ab, was man eigentlich darf. Also dieses tun zum dürfen. Die Shows haben ja, hat halt niemand. Und du kannst das auch nicht kaufen bei Porsche, dass du das machen darfst. Aber Porsche ist eine Firma, wo das hergibt. Die sagen halt, okay, wir machen das. Die haben jetzt 40 Jahre Gruppe C. Die geben das Auto her, dass ein Kasperl wie ich durchs Fernsehen sowas machen darf. Das muss man echt, also, ich habe ja damals die Zeitung auch geschaut, 82, wo es rausgekommen ist, ja, leck mich am Arsch. Und da hat es jetzt nicht irgendwie Fernsehen oder so, hast das Auto angeschaut, ja, das ist ja ein Wahnsinn, ein Raumschiff und alles. Und jetzt, auf einmal kommst du da hin und schaust, das ist das Auto, was ich da angeschaut habe. Und dann darfst du das fahren. Also, da hat mir jetzt die ganze Zeit Tor so aufgestellt, das ist jetzt schon wieder, dass losgeht. Also, das ist halt einfach eine Emotion, da wärst du wahnsinnig. Sowas darfst du dann auch. Und dann hinten schirbt halt das Team so wie beim 24 Stunden Limo halt, weil der erste Gang so lang ist, schirmen die Ohren, auf geht's und Feuer und so. Und dann fahrst du an der Box vorbei, jeder, also, das ist echt, na. Und dann bleibst du stehen wegen Aufnahme, dann kommen die daher, also wie ein Werksteam, mit dem Laubbläser blasen sie die Ohren, weil du schwitzt wie ein Ochs. Also, das ist so ein Rundrum-Paket hoch 10. Und dann sitzt du da abends dort und ich gehe dann echt zu jedem Mechaniker und sage, vielen Dank, und sage, das ist ja bloß ein Job. Nein, die haben ja Herzblut, die könnten ja auch sagen, oh, jetzt kommt der Kasperl her, der lass das Auto, ich habe es nicht absterben lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, also der hat das gar nicht drauf oder was, aber die haben das dann schon mitgekriegt, dass er wenigstens jemand kommt, der wo das auch den Gegenwert schätzt, weil das ist nicht zum Aufwiegen sowas, also das ist da um ein Ei zum Sitzen, ist ein Wahnsinn und dann erst einmal noch fahren, also wie gesagt, ich bin immer noch platt.
Ja, das glaube ich. Und vor Ort waren ja, das muss man auch sagen, Stritzel Stuck, Jochen Maas, genau. Derek Bell.
Genau.
Und unter deren Blicken bist du da ja auch lang gefahren. Hast du dir vorher Tipps abgeholt oder haben die vorher mit dir gesprochen über das Auto?
Wir haben eben einen Stritzel dabei gehabt, der wo uns da, und bei mir war der Timo Bernhard dabei.
Wie schon mal eine Sprache, ne?
Ja, Stritzel. Genau. Also, ja, der Stritzel hat sich mehr um Cindy heute kümmert und ich habe, ja, also, die Wahl, glaube ich, hat er selber gemacht. Ja. Die Wahl war mir klar, aber es war dann auch Timo Bernhard, hat er auch zweimal Le Mans gewonnen, der ist mit dem Auto auch ein paar Mal gefahren. Und dann sage ich, oh, ich habe mit der Aerodynamik gar nichts da. Und dann sagt der Timo zu mir, du, ich habe dir 99 zugeschaut, wie du mit dem Astra gefahren bist. Also das war für mich der absolute Wahnsinn. Also du hast das locker drauf. Dann denkst du halt so, oh, das hilft mir jetzt auch nicht direkt. Also weil ich habe ja kein fundamentiertes Wissen über diese Aerodynamik. Und der, wenn er halt schon mal auf die Schulter klopft, fürs erste Mal war das nicht schlecht, dann tut's innerlich auch gut. Aber wie gesagt, also das ist ein Erlebnis. Also da werde ich noch lange oder ich werde es ewig in mir behalten.
Nun ist das ja ein Ground-Effekt-Auto, muss man ja auch sagen. Also da wurde auch schon hin und wieder in meinem Podcast gesagt, ich glaube, Timo Bernhard hat das auch gesagt, also dass wenn man in Kurven fährt, in Tempo X, dann kann das sein, dass der Wagen abfliegt und wenn man ein bisschen schneller fährt, dann bleibt er auf der Straße. Wie ist denn das? Bist du da irgendwie mal ans Limit gekommen oder ist das Auto mal leicht ausgebrochen oder was? Oder hast du das sehr sanft um die Kurven
gefahren? Ich weiß es eben nicht. Also es wäre interessant zum Daten sehen, wie ich denn da dran war, weil es ist ja halt so, du kannst da jetzt nicht einfach reinfahren und dann ist er ausbrochen und sage, ja, jetzt war der Punkt, wo das eigentlich nicht sein sollen, aber jetzt nächsten her, das geht schon. Das geht ja nicht. Also, du musst ja schon, du hast ja ein bisschen Düse, also, dass das halt, weil, wenn der halt einmal wegbricht oder ausbricht und ich soll den dann einfangen und es klappt nicht, es waren ja verschiedene Stellen, da ist 3 Meter entfernt die Leitplanken. Also, da willst du das mit so einem Auto nicht ausprobieren, weil, ach, das, ist dann schon, also das Gefühl steigert sich schon immer mehr. Und dann halt zum Singen, ja, es würde noch mehr was gehen, aber wie viel ihm geht, das ist es halt. Das geht halt nicht.
Also Jochen Maas hat ja auch nicht gerade Mut gemacht in Bezug auf die Reifen, oder?
Ja, genau, also es war dann so, also wenn wir dann das Rennen gefahren sind, dann kommt der Jochen Maas, der dann sagt halt, weil wir Avon-Reifen gehabt haben, also Damen kennen das, die verkaufen da Lippenstift, aber die Reifen sind eher was anderes. Und der hat dann schon so gesagt, ja, na, die, also diese Reifen sind jetzt nicht so toll, du musst schon was anderes, mit denen wirst du nicht gewinnen. Und denkst du, super, und Abfahrt zum Rennen. Das war's dann. Aber egal, an die Reifen hat es nicht gelegen, also es ist halt, Sinni fährt sowas öfters, ist so wie es ist. Es war einfacher, hinterher zu fahren, weil dann weiß ich, wo das Limit war und von der Bremse her, das ist ungefähr wie beim Rallye-Auto, da kann man schon sehr spät bremsen. Und dann kommt man sehr nah ran, aber du willst jetzt auch nicht zu nah ran, weil wenn du dann die Schnauze oder sowas, oh, das wäre nicht zum Ausdenken.
Freue mich auf jeden Fall auf den Bericht, ich glaube, es geht uns allen so. Wie ist das, die Instrumentierung, so, das ist ja wirklich maximal oldschool eigentlich, mit den ganzen Zeigern. Ganz genau. Ist die Turbodruckanzeige mal hochgegangen? Ja, da hast du schon mal richtig durchgewirkt.
Ja gut, das hast du dann schon immer wieder gesehen, auch von der Drehzahl her, wir waren jetzt auf 8000, war der Pfeil, also es ging auch 8,5, wie ich dann mitgekriegt habe, danach beim Rennen, weil da brisiert es ja dann doch anders. Aber es ist halt, also dieses Instrument, also es ist, du sitzt in einer Kanzel, wo du von außen so hinschaust, oh, da sehe ich ja gar nichts. Und wenn du drinnen sitzt, merkst du schon, die Kuppel ist alles okay. Aber was jetzt eben auch ist, also der Rallye-Autos oder ein normales Auto ist ja relativ hoch und du sitzt halt so tief am Boden. Du fahrst vorher halt mit einem, was haben wir da rumgefahren? Cayenne, sagen wir, oder was rumgefahren? Und haben das angeschaut, dann siehst du ja die Strecke ganz, und auf einmal sitzt du am Boden dort, und dann auf einmal, dann merkst du ja so eine kleine Kuppe, wo du auf einmal schon gar nicht mehr richtig drüber sitzt, wo du dann wieder ganz anders dahin tasten musst. Aber es ist halt so, diese ganzen Instrumentierung, und dann eben auch über Tank und alles, also du hast ja überall deine Messgeräte, wie es eigentlich so ist, und kannst nicht dreimal da auf dein Instrument rumdrucken, nächste Seite oder was. Und das einzige Mal, was halt aufgelegt hätte, war dann der Sprit, weil man halt natürlich schon die Gänge etwas schneller sortiert hat, und dann hat er schon ganz schön was wegsuchen. Also es ist ja das, was die Fahrzeuge waren ja früher reglementiert. Das war das erste Mal 1982, dass es ein Spritreglement gegeben hat. Also ich glaube, du hast 60 Liter bloß verbrauchen dürfen. Und über das war das eigentlich heute halt ein bisschen eingegrenzt, aber wir haben, glaube ich, freies Fahren gehabt.
Na gut. Aber ich finde, umso, immer wenn man das hört, wenn jemand mit dem Wagen gefahren ist, umso wertvoller wird eigentlich der Rekord von Stefan Bellof auf der Nordschleife, oder? Wenn man sich das vorstellt im Verkehr mit dem Auto, Nordschleife, der schlechte Asphalt damals, die alten Reifen,
genau.
Damals der neue Reifen, aber die alte Reifentechnik, genau. Eigentlich unfassbar. Ne?
Genau. Das, wenn man jetzt überlegt, also wenn man jetzt halt hier so schaut, also die Reifen von diesen Straßenautos, was ja neu sind, bin ich mir sicher, die haben mehr Haftung als wie die Reifen 1983, 84 oder 85, wo der Bellof gefahren ist. Also der hat einen reinen Slick gehabt, aber der war breiter, aber der Gummi war halt nicht so gut, wie jetzt seitdem ist. Und wenn man das überlegt, was damals geleistet wurde, was die da gefahren haben. Und also das Auto hat dann auch noch gerutscht, das war ja der Kampf. Also da, ich ziehe immer noch den Hut, und ich habe echt auch daran gedacht, also wie das dann sein muss, wenn die da wirklich da voll hinhalten. Auf der anderen Seite war eins noch, es ist ein synchronisiertes Getriebe. Also jetzt nicht sequenziell, wo du irgendwie, also du hast eine Haarschaltung, und durch das Synchronisierte musst du eigentlich schon immer deine gewisse Zeit abwarten, bis der nächste Gang reingeht. Und was auch sehr einschneidend war, war eigentlich, weil man sich denkt, Leistung, also jenseits von 600, 650 PS, bei so einem kleinen Motor, dass der Ladedruck halt, wenn der, oder der Boost, wenn er einsetzt, dass dann halt brachiale Gewalt, aber das ging eigentlich. Also es war jetzt nicht so auf einmal, dass du jedes Mal das Heck weggegangen ist, sondern es war alles fahrbar. Es war wirklich, also du hast jetzt nicht in der Kurve voll draufdrücken können, dann hättest du jetzt schon auspfiffen, aber so war es jetzt schon, wenn der dann da halt eingesetzt hat, das war alles dosierbar. Es war eine Fahrbarkeit für das Alter, also für 40 Jahre, wo das Auto entwickelt worden ist. Also das war für mich wirklich unglaublich.
Also Norbert Singer hat mir aber auch mal gegenüber gesagt, dass die gerade diese alten Gruppe C-Autos, Langstreckenautos, die auch in Le Mans eingesetzt wurden, schon auch ein bisschen auf Fahrbarkeit hingetrimmt haben. Also gar nicht so wie diese martialischen Rennautos wie Porsche 917 oder sowas, sondern einfach um den Fahrer auch so ein bisschen noch kalt zu halten, in Anführungszeichen, dass er einfach ein bisschen länger durchhält. Ne?
Also genau, das muss man schon sagen. Also das haben wir ja mit dem Stritzl auch geredet dann schon. Aber wenn du dir dann gesehen hast, wie die gefahren sind, da ist das Auto auch mehr geslidet. Also die haben da schon die Sau rauslassen. Also die waren schon an dem Limit dran. Aber wenn das Auto dir natürlich so viel Feedback gibt, dass du schneller fahren kannst, dann kannst du das auch besser nutzen. Also gerade wenn man jetzt hier die Fahrzeuge anschaut, das ist ja auch so, jeder 911, was neu rauskommt, der setzt ja immer wieder eins drauf. Du denkst, das ist schon das Ende der Fahnenstange. Dann kommt der nächste wieder raus und macht wieder ganz andere Maßstäbe. Also so wird dir immer halt vom Fahrzeug ja mehr gegeben, dass du schneller fahren kannst. Und so ging das damals ja auch von der Zeit. Sie haben ja dann gelernt, je fahrbarer das Ganze ist, umso besser ist man dann eigentlich auf so eine Landstrecke zu sehen.
Aber faszinierend, oder? Wenn man sich vorstellt, jetzt seid ihr da zu zweit gefahren mit Cindy und Aufnahmen, aber wenn du beim Rennen bist und dann ist Start und das ganze Starterfeld entspricht diesen Autos, die alle einfach nur gewinnen wollen, ne, was da um dich rum los ist. Hast du eigentlich da mal Blut geleckt, wenn du Ausflüge auf die Rundstrecke unternommen hast? Oder gab es mal diese Idee, dass man einfach sagt, Mensch, im Rallye kommen wir jetzt nicht so weiter, warum mache ich nicht mal Rundstrecke professionell?
Es ist ja so, ich komme zwischen München und Garmisch, da ist jetzt nicht gleich irgendwie eine Rennstrecke in der Nähe, das war jetzt nicht, also deswegen war die Anbindung, jetzt sagen wir mal Nordschleife oder was auch immer, hat es bei mir eigentlich gar nicht so gegeben. Und, aber nichtsdestotrotz, Rallye war für mich immer schon mein Ding. Es ist von der Rundstrecke her, ich bin jetzt ein paar Mal unterwegs gewesen, aber es hat sich auch geändert. Es ist jetzt auch, wenn man jetzt schaut auf der Nordschleife, es gibt ja nicht den reinen Nordschleifenspezialist, wie es früher war, vor 25 Jahren. Jetzt sind ja so viele dort, jeder fährt und dann kannst du ja über Simracing schon lernen, bis die dann hinkommen, haben sie schon 500 Runden auf der Nordschleife gefahren und dann kennen sie die Strecke schon. Also es ist so, das spezielle Fahren wird halt immer mehr geboten. Dann kommen die ganzen jungen Fahrer, was nachkommen, die kommen aus dem Kartfahren, die lesen diese Daten, was sie machen müssen, wann sie einlenken, wann Rollphase ist und alles. Für die ist das ganz was anderes. Die sind mit dem aufgewachsen, die haben das immer drin. Und wenn jetzt hinkommen und so, dann geht es halt schon ja ein bisschen rustikaler zu, dass er da ein bisschen Spaß macht. Und dann kommst du halt raus und schaust die Zeit an. Ja, die war jetzt aber auch nicht so toll. Also. Und dann, wir haben mit dem Steve Kirsch immer geredet halt, und dann ging es darum, ja, wegen Fahren halt von der Zeit her. Okay, ja, fangen wir mal an, so vom ganzen Fahren her. Okay, auf der Start-Zielgerade fährst du 7 km/h schneller. Und sage ich, wo soll da ein Fehler liegen? Ja, du musst früher bremsen, weil wenn du langsamer, also dass das nicht so brutal einliegt, dann ist die Kraftverteilung auf alle 4 Räder einfacher, dann kannst du besser rumfahren. Also wenn du halt immer bis zum Schluss voll in die Eisen, man muss sich also da in dem Ganzen eigentlich ein bisschen umgewohnen. Und ich denke mal, dann für das eine Mal fahren möchte ich eigentlich schon ein bisschen Spaß haben. Ich habe dann eben Ruben Zeltner dann mal einmal gegönnt, oberhalb vom, also wenn man vom Omega rauskommt, diese ganze links halt mal Anschlag quer rum zum Fahren werden am Rennen. Hat da sein müssen, die Streckenposten haben es gefeiert, die Uhr natürlich nicht, aber egal.
Irgendeiner meckert
ja immer. Ja, genau.
Da kannst du ja nie allen recht machen. Genau. Aber das, wo du gerade sagtest, also dieses, dass sich die Achslast so verteilt und sowas und das alles nur auf der Spitze ist, das kriegst du eigentlich nur noch über Data Recording raus,
genau,
oder?
Das ist eben auch, das haben sie ja jetzt da beim 956, haben sie ja auch gesagt, es war am Anfang bisschen einfacher, ein guter Fahrer zum sein, bis halt dann das Data Recording so 85 haben sie gesagt, weil dann sind auf einmal die Daten, ah, der fährt da doch voll, ah, der fährt da doch und das macht er da und da. Dann haben die natürlich noch schauen können, was da irgendwie Sache ist. Weil so dann die Idee gleich gesagt und so, ah, die kannst du voll fahren oder das musst du mehr links außen fahren, dann geht sie da. Die haben dann schon ihre eigenen Züppchen gekocht, um halt ihren Ding zu halten. Aber sobald dann Data Recording los ist, kannst du ja sagen, ja, schau mal, der fährt viel weiter außen und durch das hat er da mehr Topspeed. Und über das ist das Ganze überschaubarer. Muss ich ihm ganz ehrlich sagen, bei Rallye kannst du das schon auch relativ überschauen, aber bei Rallye ist es jetzt, sagen wir mal, in der Weltmeisterschaft natürlich doch, aber jetzt halt so national, wenn du einfach halt Spaß haben willst, also entweder klappt's oder nicht, und du möchtest ja Spaß haben, und so soll es eigentlich sein oder bleiben.
So sollte der Motorsport eigentlich sein. Leider bleibt das oft auf der Strecke, wenn das Geld erstmal im Spiel ist, ne? Und da geht's ja doch immer um einiges. Reden wir nochmal so ein bisschen über die Dreharbeiten. Also ich freue mich ja immer, wenn ihr da zu zweit steht und ein völlig aufgedrehter Matthias Malming, sie sagt, heute schlage ich dich wieder in einem kleinen Rennen und dann tänzelt er um dich rum und dann stehst du und sagst, oh, ja, komm, wir fahren jetzt erstmal. Seid ihr knapp aneinander von den Fahrzeiten her oder ist der, weil er einfach nicht diese Rennfahrer-Historie hat, bist du da eigentlich bei weitem der bessere Fahrer und der Rest muss so ein bisschen nachgescriptet werden?
Also man kann ganz ehrlich sagen, Matthias ist ein super Fahrer, also er hat sich gesteigert, entwickelt, also aller Ehren wert und also ich traue mal sagen, ich glaube, ihr werdet es genauso sehen, inzwischen sind wir gleich auf und es hat wirklich Tagesform. Es gibt ja Tage, wo es halt nicht so klappt und es gibt Tage, wo es dann eher klappt. Es gibt Autos, die was einem schon mehr in die Hände spielen, mit dem, wo man das, was man einfach geil findet, wo mehr der Arsch raushängt oder das. Von der ganzen Motivationssache her, also da geht schon wirklich fast aufs Gleiche. Wir tauschen hin und wieder einmal und schauen, also das kommt schon relativ aufs Gleiche raus. Also da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, wenn der das gefahren hätte, hätte der gewonnen oder was. Das bringt dann nichts. Aber es ist schon so, der Matthias hat sich brutal gesteigert. Er haut wirklich echt einen raus und er sitzt halt mehr im Auto, als wie es bei mir jetzt halt ist, was vielleicht schon ein bisschen ein Vorteil ist, aber es ist so, wie es ist und ich freue mich auf jedes Race und immer wieder.
Wie viele Drehtage hast du im Jahr oder wie oft bist du unterwegs damit? Oder das ist eigentlich dein Hauptberuf oder machst du deine Werkstatt noch nebenbei mit Kundenverkehr und so? Das ist eigentlich gar nicht mehr, oder?
Gut, also es ist jetzt so, also ich habe noch eine, oder hätte jetzt zu Hause bei mir eine Halle, wo ich also oft was mache. Aber es ist jetzt so wie hier, ich war jetzt mit Porsche unterwegs, heute bin ich hier, morgen fahre ich zu der Rallye und dann komme ich gleich wieder heim und nimm eine andere Tasche mit und fahre wieder 15 Jahre, drehe für Grip wieder weg. Und es ist halt so, der Kunde, wenn jetzt natürlich irgendwas am Auto fehlt, oder dann klingelt er da, ja, wo bist du? Und dann, ja, du in 14 Tagen bin ich wieder daheim. Dann steht zwar eine Kolonne da oder so. Verstehe ich auch, dass das die Kunden nicht so toll finden. Und deswegen reduziert sie das eigentlich immer mehr. Mhm. Es ist dann auch immer, oft hat man kurzfristig irgendwie was, wo du eine Einladung hast für irgendein Coaching oder Track Day oder was, dann kann ich halt für das spontaner reagieren. Also deswegen jetzt in der Werkstatt mache ich eigentlich nicht mehr so viel, obwohl ich es lieben gern mache. Ich schraube da öfters, oder jetzt mein Rallye-Auto, das baue ich selber auf, oder mache jetzt auch für Bekannte, oder jetzt aus Kona ein bisschen mitgeholfen, sowas umzubauen. Und das ist eigentlich halt das, was ich lieben gerne mache, weil ich muss dem Getriebe, wenn ich jetzt das einbaue, nicht eine große Moderation machen. Da kann ich wieder so ganz ruhig vor mich hin, brauche nichts erzählen und dann wird das eingebaut und hinterher soll es funktionieren und dann sage ich sauber.
Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt so einen Porsche 956 fährst? Sind die da irgendwie versichert? Also ich gehe davon aus, dass du ihn nicht zahlen musst, wenn du ihn in die Bande setzt, aber ist das über Grip versichert oder wie läuft sowas?
Also so spezielle Drehs, wo dann von, wie jetzt da bei Porsche, das wird das Porsche selber diese Haftung tragen. Mhm. Und ansonsten sind die Fahrzeuge bei Grip eigentlich, wenn sie jetzt nicht vom Hersteller sind, halt dann über eine Grip-Versicherung. Damals, wo ich mit dem Lancia auch den Berg da hoch bin, ist das Auto von Grip-Seite versichert worden für, also mehr ging nicht, 300.000 Euro. Die haben wir aber nicht gebraucht.
Passiert da viel bei euren Dreharbeiten? Oder ist der
also eigentlich wirklich nicht. Also ist einmal, dass da mal ein Streifen oder so. Also bei mir toi, 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 also das Holz ja. Also ein einziges Mal, da war auch ein bisschen Absprache, der Kameramann ist ein bisschen anders da gestanden. Und bei mir ist dann so im dritten Gang auf einmal doch die Räder hinten durchgedreht. Und dann bin ich so drauf zugeschlittert und dann habe ich einfach rechts die Option Leitplanke genommen, bevor jetzt, ich hätte es vielleicht schaffen können, aber wenn ich es dann nicht schaffe, hätte ich einen Kameramann getroffen. Also da ist es ein No-Go und dann habe ich die sichere Variante, halt die Leitplanke. Das war jetzt der Schaden nicht so groß, aber es war auch für das ganze Team zum Sagen, ja, dass das halt nicht auf einmal durchdruckt werden muss, sondern Safety first und wenn da irgendwas nicht passt. Es ist dann auch mal so, irgendwann auch mal später am Abend, wenn du dann im 35.000 schon Drift machst, oder dann auch durch die ganze Hitze, da musst du dann auch mal sagen, okay, das war's jetzt, jetzt geht da nichts mehr. Also du kannst dann schon so normale Aufnahmen, so Rolling-Sachen machen, aber irgendwann ist es halt so, nein, es geht dann auch nicht. Also weil irgendwann ist dann auch, bist du ausgelaugt oder sowas und dass dann noch was passiert, das muss dann nicht sein.
Ja. Im dritten Gang die Räder durchgedreht, jetzt fragen sich schon wahrscheinlich einige, was das für ein Auto war.
Es war ein Ford Mustang, also mit Starrachse, deswegen geht da leichter aus, aber der hat auch 700 PS gehabt und das war ein bisschen
700.
Feucht. Ja, das war dann doch ein bisschen wild, aber ist jetzt natürlich heute schon so eine Sache, also so wie das alles ausschaut, aber toi, 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 es ist also eigentlich groß jetzt nichts passiert und wir hoffen natürlich, dass so weiter bleibt.
Was war so das Wildeste, was du da jemals getestet hast, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
Das Wildeste? Ja, ich muss also schon sagen, von allem her war jetzt wirklich das mit dem Porsche halt schon sehr, sehr wild. Den Polo zum Fahren war für mich eine Ehre. Tolle Nummer war natürlich der Lancia, muss ich auf jeden Fall sagen.
Kommen, ja.
Beim Lancia ist es halt so, da wusste ich, dass ich den einmal im Leben fahren muss. Und das ist ja bei Grip Motorsportsachen nicht unbedingt so gewesen. Deswegen habe ich mir den selber gegönnt. Ich habe Geld gespart und habe mir den gegönnt, dass ich einmal auf so einem Platz halt da umeinander fahre. Und da war ich hin und weg, habe mir den Traum erfüllt. Das war für mich mega. Dann habe ich noch die Chance bekommen, ein Bergrennen in der Schweiz vorher zu fahren und über das Bergrennen hat dann Grip gesagt, ja, sowas könnte man auch machen. Und dann haben wir das Auto eben da bei Grip eingesetzt, aber da war es dann echt auch so, diese eine Fahrt, was es da gab, das war die erste Fahrt mit dem Fahrzeug und da gab es keinen doppelten Boden oder was auch immer. Da haben wir halt da voll hingehalten und das war dann schon ganz schön enorm und es war der große Unterschied zum zweiten Tag, wo dann jemand anderer gefahren ist. Da war es halt dann nur feucht und der ganze Schnee war weg. Aber nichtsdestotrotz, mir hat es mega Spaß gemacht. Es war dann so ein Ding, also man merkt es bei Grip hin und wieder, wer öfter schaut, sobald ich nichts mehr rede, ist ja dann wirklich schon der Gasmodus drin. Also da ist dann nicht irgendwie Rollen oder so, da ist dann halt 100% und dann geht nicht mehr.
Ja, erzähl mal ein bisschen, wie war das Gefühl in diesem Gruppe B Lancia Delta S4?
Ist natürlich so, also das ist von Bruno Ianello, das war das sein Bergrennauto. Was bedeutet, er hat ein anderes Fahrwerk drin, aber so die Technik ist die gleiche und er hat halt etwas Pferdchen mehr, also es waren so ja 650, wobei die Nutzung dieser 650 PS also nicht immer da war, weil das Ding halt mit 500 schon vorwärts geht in der kleinen Strecke und dann auf dem nassen Untergrund. Ist es halt brutal gewesen. Also es geht halt vor, du fahrst ja mit sowas jetzt da diese Straße hoch, die wo eineinhalb Mal so breit ist wie ein Auto, und du brauchst eigentlich die ganze Straße, weil es immer wieder zieht, nach links, nach rechts und sowas. Da gehen halt dann auch wie bei dem Mustang mit 700 PS die Räder durch, aber da gehen halt alle vier durch, und wenn alle vier durchgehen, ist halt in Sachen Haftung nicht mehr viel da. Und da musst du natürlich schon schauen, wo das Ganze hingeht, und deswegen habe ich eigentlich gar nicht so auf Matthias schauen oder hören können, was da neben mir passiert, sondern ich habe halt alles braucht, was es überhaupt noch gibt, in meiner Konzentration zu dem. Das schreiben ja viele, ich schaue es zwar an, das Video, also bei YouTube, ich habe nicht geblinzelt oder was, ich weiß nichts davon, ich weiß einfach nichts. Das war so, das dann halt, wenn du es da anschaust, dann denkst du halt schon, war jetzt schon etwas zügiger. Man hätte das, wenn man es noch ein paar Mal macht, schon noch zügiger machen können, aber es war dann so für uns alle, glaube ich, gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil es ist dann eher kälter geworden, doch das wäre es noch ein bisschen glatter und noch unberechenbarer, und das kann man dann nicht immer irgendwie machen. Was halt dann das andere natürlich ist, es war eine absolut tolle Nummer, es waren sehr viele Leute, sind gekommen, die haben gesagt, sowas müsst ihr sagen, dass das da ist, also da wären Zuschauer, Tausende oder was gekommen, aber es haben halt eine Handvoll Leute haben halt angerufen, und sowas geht nicht, und jetzt darf man es halt nicht mehr machen. Also die Ansprech unten von den Leuten, wo da waren oder Wanderer, also da hat keiner irgendwie was gesagt, die haben das alles mega geil gefunden, da haben gesagt, jetzt geht das wieder ab. Die haben gesagt, das ist ja unglaublich, und endlich rührt sich mal wieder was das ist, aber es hat eine Handvoll Leute eben angerufen, und dann hat es keinen zweiten Teil leider mehr geben dürfen.
So ist die Entwicklung der Welt. Wie siehst du denn, wenn jetzt die nächsten 15 Jahre Grip, ich gehe davon aus, dass ich noch ein bisschen weitermache, du bist jetzt zum Wetten, dass der Automoderator zum Thomas Gottschalk. Nee, was denkst du, wie das jetzt weitergeht? Testet ihr irgendwann nur noch Elektroautos oder behaltet ihr euch das noch bei?
Also es kommt natürlich schon einiges jetzt mit Elektro auf uns zu. Wir haben ja einen Alex, der wo das bei uns macht. Ich unterstütze ihn jetzt hin und wieder schon mal, um so ja in Sachen die Sportlichkeit auch auszutesten. Es ist halt immer so eine Sache jetzt halt da mit Reichweite, ja, das ist halt ein Ebenseins, also wie er das schafft. Von dem her, wenn man jetzt so weite Strecken fährt, muss man jetzt schauen, ob das ginge. Aber wenn wir auf Grip jetzt direkt drauf zurückkommen, ja, wir testen auch hin und wieder Elektroautos, haben schon Taycan etc. und alles gefahren. Das ist natürlich schon ein Kracher, was hier, wie dieses auch hohe Gewicht halt kaschiert wird. Die Dinger fahren ja um die Ecken und dann halt, was beim Elektroauto eigentlich halt wirklich das Lustige ist, jetzt gerade auch, wenn dann der Matthias neben dort sitzt, da sagst du ja dort, soll man nochmal schauen wegen der Beschleunigung, dann drückst du aber schon Vollgas drauf bei Schauen, weil du hörst jetzt nicht wie beim Turbo S, wenn du ja Launch Control machst, dass dann weißt du ja, der Körper weiß dann alles, jetzt passiert was, sondern beim Elektroauto, da kannst du den ja anschauen und drückst einfach voll drauf und jedes Mal freut, dein Körper weiß, was passiert, aber der Nachbar drüben weiß es halt überhaupt nicht. Und das ist dann halt so, wo uns wir gegenseitig halt da schon mal so hin und wieder einen reindrücken und so, dann hockst du halt echt mal drin. Und wenn du dann selber zum Fahren kommst, ist das schon oft so übel, dass du dann gar nicht so richtig willst. Also es ist schon immer, aber das hält den Spaß halt hoch und über das ist einfach immer wieder lustig.
Ist dir beim eigenen Fahren mal übel geworden?
Mir ist einmal wirklich übel geworden, aber das war so, das war damals mit dem RS4, da habe ich so Donuts auf dem Kreis, also ja, das so, dass das Rad so kreiselt, ja. Und das, also ich habe das nur zum Abschluss gemacht, weil es halt kostet, Dreh ist fertig, dann habe ich gedacht, das möchte ich bloß ausprobieren, ob der das kann. Dann habe ich es gemacht und dann auf einmal, ja, kann man das hin? Und dann, ja, dann müssen wir das einbauen und dann machen wir noch eine Drohne und dann machen wir das von außen und dann machen wir es von innen und alles und so. Und dann war es mir echt so kotzübel hinterher, dass ich dann halt wirklich echt nicht mehr wollte, aber ein bisschen warten müssen, bis ich rumfahren kann.
Mit wie vielen Leuten seid ihr bei so einem Dreh normalerweise? Also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, so einen Vergleichstest dreht, also Matthias gegen dich, wie viele Kameras habt ihr da vor Ort?
Ja, Kameras haben wir schon 2 bis 3, aber nur einen Kameramann und einen Tonmann und einen Redakteur. Okay. Mehr sagen wir nicht, deswegen müssen wir eigentlich halt hinterher dann die Ecken nochmal nachfahren und so, wie das war und das Ganze anschauen. Generell versuchen wir das natürlich beim ersten Mal aufzunehmen, dass das am einfachsten ist. Von der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn jetzt wir das Rennen fahren, dann halten wir an und dann erzählen wir das gleich. Dann kannst du ja nicht zuerst 5 Bilder nur vom Auto machen, sondern wir wollen ja das gleich erzählen, weil dann kommen die Emotionen. Ansonsten ist ja das alles ein bisschen einschläfern. Aber da musst du dann wirklich dann kommt das halt raus. Und das ist halt schon immer so ein zusammengespieltes Team, was wir sagen. Die wissen dann schon, wo wir, du weißt jetzt, wenn jetzt der da dort steht, musst du das Auto so parken. Das ist halt wirklich das. Und wenn immer mit Neuen irgendwie drehen musst oder was, ist das halt nicht so einfach, weil dann ziehst du über dann auf einmal, dann klappt das nicht ganz so. Und so war es halt einfach, jeder, wo er hingehen muss, jeder weiß, bei mir und bei Matthias ist es einfach schon so, du merkst beim Schnaufen schon, okay, jetzt darf ich wieder was sagen oder jetzt kommt er wieder dran. Wir wissen es einfach untereinander, weil es ist ja, wenn man jetzt so 2 redet, wie oft unterbricht man sich? Also bei dir ist es ja hervorragend, du lässt mich auch immer ausreden, aber es ist ja dann,
wo... Komm mir gar nicht dazwischen, Mensch.
Du redest da genauso viel wie ich, glaube ich. Also, nein. Und da ist es einfach so, halt in der Zeit das Ganze hinzubekommen, dass das halt einfach so passt vom Fluss her, das ist halt einfach eine tolle Sache. Und von dem her ist es wirklich immer nett, mit Matthias das zu machen.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, nett ist es auch mit einem Gast, der ganz gern und oft gesehen ist bei euch, dein Idol Walter Röhrl. Den ladet ihr öfter mal ein für Vergleichstest. Ist er dann auch so, dass er die ganze Zeit sagt, also bevor ich die Jungs nicht geschlagen habe, fahre ich nicht nach Hause, oder hält er euch noch so in Schach?
Ja, also bei mir war es eben, wie gesagt, wo ich mit dem Landschaft gefahren bin, also mit dem Turbo S gefahren. Es waren ein bisschen unterschiedliche Bedingungen zwischen uns beiden, aber es ist ja trotzdem zum Sehen, wie er das halt macht, ist halt schon toll. Aber wir haben das Bergrennen ja dieses zum allerersten Mal gemacht. Da ist eben der Walter mit dem GT2 RS gefahren und ich bin mit dem Audi R8 gefahren, damals mit Allradantrieb noch. Und da ist er dann eben gekommen. Wir hätten den Dreh ein bisschen anders da machen wollen. Wir hätten eigentlich gegen ein Motorrad fahren sollen, aber es hat dann Ende September geschneit außen und deswegen hat er das nicht machen können. Dann haben wir den Drehplan ein bisschen umschreiben müssen. Und dann ging es so, dass wir am Anfang immer auf Zeit gefahren sind. Dann kommt das Rennen eben, Schelle gegen Röhrl. Miteinander halt die Rossfeldstraße, was jetzt nicht zu breit ist, miteinander halt hoch. Gut, Walter ist innen gestanden, ich außen. Wer den längeren Weg hat, weiß ich jetzt auch nicht. Also, oder viele wissen es. auf jeden Fall war es jetzt so, es geht los. Und dann am Start halt so ganz normal, hast du noch ein bisschen so Witze gemacht und alles. Walter steht innen halt. Und dann auf einmal geht es halt los. Dann kommt seine Hand raus, er zählt runter. 3, 2, 1. Also hast du gewusst, er ist voll im Modus drin, der kippt schon wieder alles. Dann ist halt er los, ich mit dem Audi hinterher, dann die erste Kehre halt rum, dann so beide wirklich so parallel rausgeschwungen hintereinander im Driften. Dann kommt so eine Dreierkurve, also die wusste dann schon so im dritten Gang halt. Er immer noch quer, ich auch so hinterher. Also ich habe ja immer weiter moderiert, inzwischen kann ich das ja während dem Ganzen, dass ich mir immer eins erzähle und wie geil das ist. Und wenn jetzt er einen ausfliegt oder so, ich fahre glaube ich durchs Auto durch und Wahnsinn und was da alles ist, und dann fahrst du halt oben durchs Ziel durch, ja, der hat dann gewonnen und alles toll. Dann stehe ich schon dort, wir haben es alles gecheckt und sage, ja, ich habe das gesagt, den Ton und alles, was es ist. Dann kommt der Tonmann halt beim Walter und so, sagt der Walter, was möchtest du machen? Er einen Ton, ich habe gar nichts gesagt. Er ist halt da voll 100 Pro unter Strom, gibt alles und alles ist ja halt toll. Und dann halt schon, siehst du durchs Ziel mit der Fahrt und Spiegel, wie weit dass ich hinten bin. Also er will das alles immer haben und das ist halt einfach schon nett. Also es ist während dem Race, ist er halt 100% auf das, aber er ist halt dann ein absoluter kollegialer Freund und du kannst Spaß haben mit ihm und redest über alles, was irgendwie so passiert. Und ja, ist halt wirklich auch eine tolle Nummer.
Aber er ist ein ganz großer Ehrgeizling, kann ich auch noch was dazu beitragen. Ich war beim Ice Race, das war ja noch unter Ausschluss des Publikums und da waren Jörg Bergmeister und Timo Bernhard, Porsche Werksfahrer, mit dem neuen Cayman GT4 RS, der auf Spikes. Und ich stand da zufällig mit Walter in so einer kleinen Runde und dann sind die beiden gefahren. Runden. Und dann erzählt Walter so bla 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 und wurde auf einmal so leise. Und dann sagt er, was ist denn? Dann zupft er so typisch seinen Ärmel hoch und hat die Jungs abgestoppt. So, dann hat er geguckt, sagt er, okay, alles klar. Dann war der Tag um, dann hat er gesagt, ich muss noch mal einen Wagen fahren. Dann ist er zu dem Fuhrparktypen gegangen, hat sich ein Auto genommen und dann hat er sich selber abgestoppt und ist so lange gefahren, bis er schneller war. Aber er war nachher schneller. Dann ist er rausgekommen, wirklich gestrahlt und hat gesagt, so, jetzt geh rum. Also, das ist Walter Röhrl. So, kommen wir zur letzten Frage, oder? Mhm. Die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie?
Ja gut, also für mich persönlich ist wirklich das überragende Auto, was ich eigentlich immer gefahren bin, ist dieser Lancia Delta S4, weil in Sachen Gruppe B, so wie er jetzt halt umgebaut ist halt vom Bruno, also mit der Mehrleistung, was er hat, wir sind bei fast 600 PS und er ist halt fahrbarer als wie jetzt ein Audi, der wo so frontlastig ist, wo alles vorne ist. Und die Peugeots haben wir zum Beispiel auch nicht die Leistung gehabt und es ist einfach von dem her ein Auto, wenn ich drinnen sitze, da kann ich in einer Tour halt nur noch alles geben, was ist. 50 Liter sind dann sehr schnell weg, das weiß ich, weil der sehr viel wegsüffelt, das Auto, und das ist halt schon eine andere Herausforderung, wo ich jetzt war, zum Beispiel Bergrennen in Wolfsfeld, das waren, glaube ich, nur 2 Kilometer, da könnte ich einige Male hochfahren und das Tolle war an dem Tag, es war nass und trocken, es war alles dabei, du hast also mehr im Slide fahren können, dann mehr präzise, also das war eine absolut tolle Sache. Ich würde da jetzt einfach hinfahren, weil die Strecke kenne ich auswendig, weil wenn du alles geben willst, musst du die Strecke kennen oder eben Beifahrer, aber da fahre ich dann doch lieber Alor, weil dann brauche ich ein bisschen weniger Sprit, dann habe ich ein paar Fahrten mehr, dass das Ganze eigentlich irgendwie passt, also dass ich mir das reizen kann.
Niki, schade, ich hätte mir wahnsinnig gewünscht, dass du der nächste deutsche Weltmeister nach Walter Röhrl geworden wärst, aber es hat nicht sollen sein, jetzt müssen wir dich im Fernsehen ertragen. Es hat einen Wahnsinn Spaß gemacht mit dir.
danke,
mich gefreut. Riesenapplaus für Niki Schelle.
Danke.
Das war Niki Schelle und jetzt möchte ich nochmal auf die kommende Folge 600 von Grip, das Motormagazin, hinweisen, denn da seht ihr den kompletten Bericht zu Cindys und Nikis Fahrt in den Gruppe C Boliden von Porsche. Darüber haben wir ja eben gesprochen. Am kommenden Sonntag, das ist der 2. Oktober, 18.15 Uhr bei RTL 2, da seht ihr das Ganze dann auch nochmal im Bewegtbild. Danke nochmal, wie gesagt, an das Porsche-Zentrum Niederbayern für den netten Empfang, für die Möglichkeit, diesen Podcast aufzunehmen und allen Live-Zuschauern für die großzügige Spende für Future for Children. Danke auch an euch an dieser Stelle fürs Einschalten. Wenn ihr ein paar Fotos sehen wollt, schaut mal auf meine Instagram-Seite. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Am Donnerstag ist es soweit mit einer neuen Folge Alte Schule. Bis dahin gute Fahrt und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.